Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo. Ein bisschen Housekeeping vorweg. Zum Ersten, ich habe mein Fenster offen. Ich vermute, du hast dein Fenster offen?
Ja, nicht ganz.
Okay, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass ihr wahrscheinlich jetzt gar nichts mehr hört und keine Probleme haben werdet, aber bei mir ist ordentlich Verkehr hier vor der Tür und fährt auch ab und zu mal ein Auto vorbei, recht laut. Normalerweise sollte das im Hintergrund eigentlich gar nicht stören, wenn wir uns unterhalten, weil Auphonic das rausfiltert. Ich jag ja die Folge in der Nachbearbeitung dann nochmal durch Auphonic durch. Aber falls ihr doch irgendwas hört, dann ist das, weil das Fenster offen ist, weil es lässt sich gerade mit geschlossenem Fenster nicht ertragen. Deswegen müsst ihr jetzt damit leben, das ist ein Atmo. Und ich weiß nämlich, ich habe in der letzten Aufnahme hatte ich einen ganz penetranten Vogel, der vor der Tür sang, was ja grundsätzlich eigentlich ganz nett ist, aber der war wirklich laut, sodass man ihn im Hintergrund echt gehört hat. Das war aber, bevor ich die Aufnahme durch Auphonic durchgejagt habe. Ich gebe zu, ich habe dann nach der Bearbeitung nicht mehr reingehört. Also vielleicht hat man den Vogel dann auch gar nicht mehr gehört. Aber falls ihr in der letzten Aufnahme einen penetranten Vogel gehört habt, das war, weil mein Fenster offen war. Wobei ich immer lachen muss bei sowas. Ich habe übrigens deine Katze schon lange nicht mehr gehört, fällt mir da so auf und ein.
Ja, guter Hinweis. Die ist wirklich still geworden in letzter Zeit. Die liegt eigentlich fast den halben Tag. Ja, der geht's gut, aber die wird halt wirklich alt gerade. Also die,
ja, beziehungsweise wenn es so heiß ist, würde ich auch wieder viel liegen. Also vielleicht,
ja,
ist
das
die
auch.
Etwas
sie liegt jetzt wieder voll auf der Seite. Das merkt man dann, daran merkt man dann immer, dass es Sommer ist, wenn sie sich so anders hinlegt als sonst. Aber nee, die schläft einfach extrem viel und hält sich auch nicht mehr so in meinem Zimmer auf, sondern immer eigentlich in der Küche in der Nähe des Napfes, falls ich glaube, sie hat Angst zu verpassen, dass man sie füttert.
Erinnert mich übrigens dran, ich habe jetzt Star Wars gesehen, The Mandalorian und Grogu, und ich sag mal so, also ich hatte sehr viel Spaß, ich habe sehr viele sehr negative Kritiken gelesen, was ich sehr, sehr schade fand, weil, also jetzt mal Hand aufs Herz, Star Wars erzählt jetzt nicht wirklich hochkomplizierte Geschichten. Das sind Schwarz-Weiß-Stories, relativ easy, mit ganz viel Action und irgendwie ein paar guten Jokes drin und so. Und im Grunde habe ich mir von The Mandalorian und Grogu nichts anderes erwartet als wahrscheinlich eine Bounty Hunter-Mission oder irgendwas in der Art, bis ganz viel Action und einen super niedlichen Grogu. Und genau das habe ich bekommen. Und deswegen war ich zufrieden. Also ich weiß gar nicht, was die Leute da alles irgendwie wollen. Die sind irgendwie gerade so ein bisschen, also es sind wirklich Leute dabei, die fanden es richtig doof. Und was ich da aber sehr sympathisch fand, und das ist, glaube ich, kein Spoiler, weil das war in der Serie auch schon so, man könnte den Film auch so zusammenfassen, Grogu isst sich durch das Universum. Deswegen musste ich gerade lachen, als du von deiner Katze gesprochen hast, weil ich dachte, ja, Grogu auch. Immer in der Nähe des Napfes.
Ja.
Ansonsten wollte ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt wieder up-to-date sind. Yay! Ich hoffe, ich komme jetzt mit dem Schneiden gut hinterher. Das war ja bisher auch kein Thema, eigentlich bis vor 6 Wochen oder so. Und das wird jetzt auch wieder alles seinen regelmäßigen Gang gehen. Und wenn ihr das nicht mitbekommen habt, da wir ja also quasi so ein bisschen verschleppt hatten für 2 Wochen, hatte ich dann noch 2 zusätzliche Folgen auf Halde liegen. Das heißt, es gab letzte Woche 2 Hotpink-Folgen und es gab die Woche davor 2 Hotpink-Folgen. Falls ihr das verpasst habt und nur eine gehört habt, dann geht jetzt nochmal zurück und guckt in den Feed oder in euren Podcatcher oder auf unsere Homepage oder wo auch immer ihr uns hört oder auf Spotify oder wo auch immer und hört die Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Also ihr habt eine ganze Menge Content bekommen, obwohl wir keine Spezialfolge gemacht haben zum Met Gala und keine Spezialfolge zum Eurovision Song Contest. Das haben wir zeitlich einfach nicht geschafft. Dafür waren aber unsere Besprechungen, weil die Themen hatten wir natürlich in unseren regulären Folgen dazu, immer recht lang. Also beide waren um die 20 Minuten. Da hätte man vielleicht sogar beim Schneiden direkt eine Spezialfolge draus machen können. Also ihr habt einiges an Content bekommen. Also da nochmal die Erinnerung, falls ihr es nicht mitbekommen habt, also 4 Folgen gab es in den letzten 2 Wochen. Und ab jetzt dann aber wieder monatlich sowieso, aber wöchentlich, immer montags, gehoppt wie gedoppt, so wie ihr das kennt, plus wenn irgendein Spezialevent zwischenkommt, dann vielleicht doch nochmal was extra. Ja.
Und falls ihr uns 2030 hört, dann ist das alles eh total egal.
Ja, natürlich, 2026. Ja, das ist schon richtig, genau. Ist ja schön, dass du denkst, wir reden 2030 noch miteinander. Ich frage mich, ob sich Leute so ein bisschen wie bei einer Ehe, ob die sich dann, wenn die länger miteinander podcasten, irgendwann nicht mehr ausstehen können.
Nichts mehr zu sagen haben.
Also nichts mehr zu sagen. Ich glaube, das Problem haben wir nicht. Aber
nee, das ist ja immer der Vorteil, wenn man so ein externes Thema nimmt.
Ja, aber ich meinte auch, ich glaube, selbst wenn wir kein externes Thema hätten, wäre das kein Problem für uns, oder? Also ich meine jetzt mal Hand aufs Herz. Wir machen schon, es hat einen Grund, warum wir einen Laber-Podcast machen, oder? Oder sagen wir so, es hat einen Grund, warum ich einen Laber-Podcast mache. So, ich will dich ja hier nicht mit reinnehmen.
Nein, das aber, ist bei mir durchaus auch der Fall.
Okay, aber ich glaube nicht, dass das uns passieren kann. Aber den einen oder anderen Podcast hat es ja schon gegeben, wo sich dann die Podcast-Partner entzweit haben, aber eigentlich dann eher aufgrund von externen Sachen, sowas wie Scheidung oder so, wenn das Ehepartner waren oder irgendwie, weißt du, also ich denke da so an, wir haben ja vor 2 Wochen, glaube ich, über die Rapinoe und ihre Frau gesprochen, also Fußballerin und Basketballerin, die ja ihren gemeinsamen Podcast hatten, die sich jetzt aber scheiden lassen und deswegen einfach auch den Podcast beenden. Oder wo ich auch dran denken muss, obwohl ich ihn ja nicht mag, Oliver Pocher, der ja ein ganz absurdes Karussell gefahren hat. Erst hat er mit seiner jetzigen letzten Ex-Frau den Podcast gemacht, Amira. Dann ist die ausgestiegen, weil sie sich haben scheiden lassen. Dann hat er den Podcast weitergemacht mit seiner Ex-Frau, Sandy Meyer-Wölden. Die ist dann ausgestiegen, weil sie sich nämlich in jemand anderen verliebt hat. Und also das war nicht der offizielle Grund, aber ich denke mal, das war es. Ja, so. Und hatte sich da auf die Beziehung konzentriert, was übrigens jetzt auch schon wieder vorbei ist. Ich kriege da viel mehr mit von, obwohl ich es gar nicht will, einfach weil ich ja die ganze Zeit am Recherchieren bin für den Podcast. Und dann hat er den Podcast tatsächlich gemacht mit Lombardi, also dem ehemaligen DSDS-Sänger und auch Ex-Mann von, oder ich weiß gar nicht, ob die verheiratet waren, aber zumindest Ex-Freund von hier und Sarah Engels, die ja mit ihm zusammen das gemeinsame Kind ja hat. Und da haben sich alle gefragt, wie kommt es denn, dass er mit Lombardi das jetzt irgendwie macht? Nee, andersrum. Dann hat das gemacht, war es ja Lombardi? Nee, ich glaube, nach Sandra Meyer-Wölden, glaube ich, hat er erst noch mit seinem Schwager, glaube ich, den Podcast gemacht. Der Bruder von Amira, wo alle noch so dachten, what? Und dann stellte sich aber irgendwie raus, der hat bei Pocher mit im Haus gewohnt als Untermieter. Und obwohl ja Pocher sich dann von seiner, also obwohl das ja der Bruder seiner Ex-Frau war, hat der mit Pocher zusammen gepodcastet, wo ich auch noch dachte, what? Und dann hat das irgendwie gewechselt, dann kam noch Lombardi mit ins Spiel, der wohl auch irgendwie in einem Haus von Pocher als Mieter irgendwie gewohnt hat. Und ich dachte so, hä? Also ganz ehrlich, super verwickelte, messy Geschichte. Und ich frage mich auch, wie Pocher dann mit den Männern befreundet bleiben kann, wenn quasi da lauter Trennungen sind. Und also wenn mein Bruder, also ich, weißt du.
Bros
also,
before hoes, sagt
ja, ich habe auch echt das Gefühl, dass das alles so ein bisschen toxisch. Aber ich überlege halt gerade auch, also ich bin dann so hin und her gerissen, weil wenn ich mich scheiden lassen würde und mein Bruder würde weiterhin mit meinem Ex-Mann zusammen Projekte machen beruflich und zwar anfangen, nachdem ich mich scheiden habe lassen oder aber in der Scheidung bin, dann wäre ich ehrlich gesagt angepisst. Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir, ist ja eigentlich gut, wenn die vorher so gut zusammengewachsen sind als Familie, dass der Bruder sagt, okay, ich möchte eigentlich nicht über eure Beziehung brechen mit meinem Schwager, weil ich kann ihn gut leiden und möchte den gerne als Freund behalten. Aber ich finde, so loyal sollte man der Familie gegenüber sein, dass man dann zumindest kein berufliches Projekt mit dem anfängt. Man kann ja weiterhin mit dem Kaffee trinken gehen, aber ja, also ich wäre angepisst, wenn ich die Ex-Frau wäre, aber naja, egal. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. So, ich habe noch eine Handvoll Empfehlungen und die kommen jetzt sogar noch früh genug. Und zwar ab dem 6.6. zeigt ZDF Neo im Grunde alle Star Trek-Filme am Stück, so ein bisschen auseinandergezogen über 2 Wochen. Also am 6.6. kommt zum Beispiel, das ist der Samstag, Star Trek 1, der Film, dann kommt Star Trek 2, der Zorn des Khan. Am Sonntag, am 7.6. kommt dann auf der Suche nach Mr. Spock, das ist Star Trek 3. Und dann tatsächlich noch Star Trek, der Film, also das Kelvin Universe. Und der Zorn des Khan, Star Trek 2. Hä? Nee, das kann nicht stimmen. Naja, egal. Und dann nochmal wird auch noch, ach so, dann werden wiederholt, der Zorn des Khan auf der Suche nach Mr. Spock. So. Dann, eine Woche später, das Wochenende, also immer am Wochenende, kommt dann am 13.6. Teil 4 5 und 6, also Zurück in die Gegenwart am Rande des Universums und Das unentdeckte Land. Das wird am Sonntag wiederholt, das finde ich geil, immer Samstag und Sonntag, immer die gleichen Filme. Dann das Wochenende drauf wieder, Samstag, Treffen der Generationen, also Teil 7, Teil 8, Teil 9. Teil 8 der erste Kontakt und Teil 9 der Aufstand. Am Sonntag, wie gesagt, die Wiederholung. Und dann am 27.06., also über 4 Wochen tatsächlich, immer 4 Wochenenden, kommen dann noch Star Trek, Star Trek Into Dark und Star Trek Into Darkness, sprich aus der Kelvin-Timeline auch die Filme. Ich überlege gerade, ob der erste Kelvin-Timeline-Film war, gar kein Kelvin-Timeline-Film. Das war nur die Wiederholung von Star Trek 1. Auf jeden Fall kommen alle alten und neuen Filme so. Bis auf, glaube ich, den dritten, aber egal. Auf jeden Fall kann man da also, falls man wirklich wieder mal Oldschool-TV gucken möchte und nicht irgendwie Streaming oder so, auf ZDF Neon sich das alles angucken. Und das finde ich geil, ehrlich gesagt. Und das sind dann immer, also kommt immer abends. Also immer 3 Filme jeweils am Wochenende von 20.15 Uhr bis 1.35 Uhr. Beziehungsweise sonntags ist die Wiederholung dann nachts 1.35 Uhr bis 7 Uhr, falls du die Nacht durchmachen möchtest. Oder von der Party heimkommst oder so. Ja, lustig. Da dachte ich auch, okay, gut, 4 Wochen lang nur Star Trek, damit kann ich sehr gut leben. Also wer da Bock drauf hat, das wäre eine Empfehlung. Dann gibt es noch, habe ich festgestellt, jetzt ganz freulich in der ZDF Retro-Mediathek, die ich ja heiß und innig liebe, die ersten 25 Staffeln von Löwenzahn mit Peter Lustig. Und zwar ist das so.
25 Staffeln ist
ja. Ja, ich habe nachgegoogelt, es gibt über 40 Staffeln. Ja, und aber nur bis Staffel 25 hat Peter Lustig quasi das Ganze moderiert. Und dann ist er in Rente gegangen und dann hat das ja der andere, dieser Junge, ich weiß nicht, wie der heißt, übernommen. Und also die restlichen 25 Staffeln oder was sind dann von dem anderen. Aber das ist insofern nicht ganz richtig, weil ich nämlich dann festgestellt habe, dass manche Staffeln gar nicht alle Folgen beinhalten. Also in manchen Staffeln sind nur 2 oder 3 Folgen, weil wohl, und das finde ich total bescheuert, also eigentlich ist es ja ursprünglich vom ZDF produziert, das heißt, die haben die Rechte daran. Aber es ist wohl so, dass in alten Folgen manchmal auch Fremdmaterial mit drin ist und dass sie dafür dann extra die Rechte freischalten müssten und das aber wohl ein Riesenaufwand ist, wenn das alte Folgen sind aus den 80ern zum Beispiel oder Anfang der 90er, dass es da dann ein Riesenaufwand ist, dann manchmal auch die Rechteinhaber noch ausfindig zu machen von diesen kurzen Clips und so weiter. Und deswegen sind auch viele Folgen gar nicht dabei. Und die Staffel 11 ist gar nicht drin, warum auch immer. Aber tatsächlich, obwohl es gekürzt ist teilweise und teilweise, wie gesagt, auch die eine oder andere Staffel nicht vollständig ist, sind es immer noch gute 30 Folgen oder was die da drin stehen, ja. Ich meine, immer so eine halbe Stunde, also jetzt auch nicht super lang, aber wer so ein bisschen eintauchen möchte, ich sag ja, es ist die Retro-Mediathek, in so nostalgische Kindheitsgefühle oder so, für den ist das, glaube ich, echt lustig. Und ich mochte Löwenzahn immer, ich fand den immer gut. Es war nie mein meine Hauptkindersendung, da gab es andere Dinge, die ich lieber geguckt habe, aber Löwenzahn habe ich auch immer begeistert geschaut, trotzdem. Ja.
Ich fand den immer ein bisschen creepy, aber ich weiß nicht, warum.
Ja, okay. Aber das kann man gucken, also das empfehle ich hiermit auch. Und dann möchte ich auch noch empfehlen, ich habe schon wieder so viel, es tut mir leid, dann möchte ich auch noch empfehlen, die aktuelle Folge von Tropenhaus, das ist Folge 79. Mhm. Da war ich nämlich zu Gast und habe über Heated Rivalry gesprochen. Und das hat sich ein bisschen angestoßen an eurer Heated Rivalry-Folge, die ihr gemacht habt, also du und Markus. Weil ich da nämlich gesagt habe, warum habt ihr mich nicht eingeladen? Ich habe so viel dafür zu erzählen. Und ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich mich einfach selber überall einlade. Und daraufhin meinte dann Angela, weißt du was, komm zu mir. Und ich so, so war das nicht gemeint. Und die so, komm trotzdem. Und ich so, ja.
Ja, voll gut.
Ja, und dann war ich da. Und da haben wir da zu dritt dann über Heated Rivalry gesprochen. Und es war ganz lustig. Und es ist übrigens auch, Tropenhaus hat mehr oder minder unabsichtlich eine Subkategorie angefangen, die heißt Tropenhaus After Dark, weil es darum Themen geht wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll, die man vielleicht dann also so zwinker, zwunker, After Dark besser hört. Und nicht mit seinen Kids zusammen. Und Heated Rivalry hat halt viel Sex drin, deswegen ist es auch eine After-Dark-Folge. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist die harmloseste bisherige After-Dark-Folge von Tropenhaus, die es gab. Nichtsdestotrotz hat es viel Spaß gemacht. Also das empfehle ich euch auch. Und dann könnt ihr auch gerne nochmal in die Podcast-Folge reinhören, die Markus und Nils zusammen gemacht haben. Das war wahrscheinlich beim E&U-Gespräch, oder?
Genau, das haben wir beim E&U-Gespräch gemacht. Und dann gibt es auch ganz neu einen Podcast, der heißt Meet Us at the Cottage. Das ist unter anderem von Becky, die ganze Serie nochmal minutenweise analysieren.
Sehr gut, dann verlinken wir das alles für euch und dann könnt ihr da reinhören. Es gibt übrigens auch einen Podcast, das wusste ich gar nicht, den hatte Tanja erwähnt, ich hatte ja dann die Peter Lustig Sachen eingestellt, also auf meine Socials quasi Leute darauf aufmerksam zu machen, ist es da, weil ich habe es auch erst gar nicht mitbekommen. Und Tanja hat gesagt, ja, sie wusste das. Sie hört nämlich, und jetzt muss ich gerade mal spicken, wie der heißt, weil das war irgendwie hinterm Bauwagen oder so, glaube ich. Warte. Ja, genau. Sie hört den Podcast hinterm Bauwagen. Den habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich meine, wenn Tanja den hört, kann der gar nicht so schlecht sein, sage ich mal, jetzt einfach mal ganz blind. Und ein Löwenzahn-Fan-Podcast, der über die verschiedenen Folgen spricht. Und
Man dann ja genug zu tun, wenn wir gerade festgestellt haben, dass es über 40 Staffeln
Also hört einfach alle, genau, ja, aber ich meine, hört
ein Lebensprojekt.
Einfach alle. Genau, hört einfach alle Podcasts, hört uns auf jeden Fall als erstes. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welchen Podcast ihr hören sollt, uns als erstes, bitteschön. So, gut. Und ja, und so sammelt man halt auch so seine, weißt du, so wird die Liste immer voller von Podcasts, die man dann hört.
Ich fluktuiere tatsächlich auch. Also ich
höre auch immer nicht alle. Also manchmal habe ich auch viele Podcasts in meiner, also viele, aber einige, wo ich ausgesuchte Folgen nur höre, also wenn das Thema mich interessiert. Und manche sind halt auch einfach mittlerweile noch in der Podcast-Auswahl mit drin,
so
obwohl
Phasen.
Die entweder eingestellt
also
sind, ob die eingestellt, also manche sind eingestellt, aber da denke ich lasse die trotzdem drin, weil ich immer nicht weiß, ob ich nicht vielleicht irgendwann mal Bock habe, dann nochmal in alte Folgen reinzuhören. Und bei manche höre ich auch tatsächlich nicht mehr. Und da brauche ich dann aber trotzdem immer lange, um die rauszulöschen. Also es dauert dann zum Teil bis zu einem Jahr oder zwei, bis ich dann sage, so, okay, ich habe da jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr reingehört, ich lösche die jetzt.
Geht mir auch so, genau.
Gut.
Ich hätte noch eine Empfehlung.
Ja.
Ich bin auf eine Krankenhausserie gestoßen. Die gucke ich ja eigentlich nicht so viel. Es ist nicht The Pitt, muss ich jetzt zu deiner Enttäuschung sagen. Es ist auch nicht Push.
Okay.
Es ist tatsächlich The Good Doctor.
Und ich würde sagen, autistischer Doktor.
Genau.
Die genaue medizinische Diagnose weiß ich jetzt nicht, aber ja.
Also er selber spricht immer von Autismus und dann machen sie aber immer noch ganz deutlich, dass er auch ein Savant-Syndrom hat.
Okay.
Also er ist nicht nur autistisch, sondern hat auch so Sonderbegabung, Inselwissen und so. Ich weiß nicht, wie medizinisch
korrekt
das alles ist.
Wobei das bei Autisten
ja
öfter mal der Fall ist, aber es ist nicht identisch, genau.
Genau. Also sie wollen ihn quasi als High-Functioning und gleichzeitig Social nicht so Functioning darstellen.
Ja, genau.
Und ich weiß nicht, wie korrekt die Darstellung ist, aber
ich glaube, es ist sehr Hollywood, ehrlich gesagt, aber okay.
Ja, also die Serie, die Fälle sind immer sehr auf Emotionen gestrickt und so ist die auch gefilmt, aber irgendwie funktioniert das bei mir. Ich weiß nicht genau. Ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ich falle immer in diese emotionalen Traps rein, die sie da legen. Und tatsächlich
musst du dich nicht für schämen, dafür sind Krankenhausserien ja da. Also bitte.
Genau. Vielleicht ist das einfach so.
Ja.
Also
und wie viele Krankenhausserien habe ich in meinem Leben schon gesehen, die medizinisch nicht korrekt sind, also bitte.
Genau, also was das Medizinische angeht, weiß ich es ja gar nicht so. Ich weiß nicht, inwiefern sein Autismus korrekt dargestellt ist, aber sie machen sich auf jeden Fall die Mühe, dass die Operationen alle sehr echt aussehen. Mhm. Das finde ich schon hart an der Grenze manchmal. Und dann ist die Konstellation der Figuren irgendwie ganz interessant. Und deswegen bin ich da so dran hängen geblieben. Ja. Und das sind Folgen von 40 Minuten, ungefähr 45. Und die sind auch nicht so Monster of the Week mäßig. Ich weiß nicht, wie das bei Krankenhausserien heißt. Case of the Week oder so, nehme ich mal an. Sondern tatsächlich gibt es die Fälle, die dann auch manchmal. Die Fälle sind auch manchmal folgenübergreifend.
Aha.
Also.
Es ist aber alles auch saumodern. Es ist eine von diesen Kliniken, wo ich mir immer denke,
ja,
da gehen nur Millionäre hin, weißt du so.
Genau.
Also welches Krankenhaus hat irgendwie die Millionen-Dollar-Dinge da zur Verfügung und ist super modern.
Das stimmt.
Und,
also es geht überhaupt nicht um realistische Bedingungen. Die behandeln auch immer nur einen Patienten pro Folge oder zwei Teams behandeln zwei Fälle. Und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass sie, also normalerweise machst du ja eine Visite und dann betreust du quasi 10 Fälle am Tag.
Ja,
oder
und
so.
Vor allen Dingen wecken die Patienten. Ich, ehrlich gesagt, habe ich auch noch nie gesehen, dass die Patienten, ich war ja im Krankenhaus 4 Wochen, morgens um 7 geweckt werden. Also, oder um 7:30 zur Visite oder so.
Ja.
Also bei mir kam die Visite eigentlich immer um 8. Ich wurde dann immer meistens so gegen 7:30, 7:45 geweckt. Und manchmal ist es auch schon gewesen, dass ich gar nicht geschafft habe quasi. Ich habe dann immer noch so 5 Minuten im Halbkoma dagelegen. Und in dem Moment, in dem ich immer beschlossen habe, jetzt ins Bad zu gehen, kam immer die Visite. Oder ich kam gerade wieder aus dem Bad raus und sah wirklich aus wie der, naja, hier die Schlaffalte, da die Haare nicht richtig, und weißt du, so, ne, so, oh, guten Morgen, Sie sind wach. Und ich so, ja, habe ich noch nie im Krankenhaus gesehen. Noch nie, die kommen immer mittags, wenn alles convenient ist, die Leute sind irgendwie geschminkt oder so. Gestern habe ich eine Folge gesehen, wo die Patientin also nach einer Partynacht in die Notaufnahme kam und voll gestylt war, geschminkt, die Haare waren zurechtgelegt und so. Und die war die ganze Folge über geschminkt. Die ganze Folge. Selbst am nächsten Tag, wo sie dann irgendwie vor der OP, nach der OP, und ich dachte, what the fuck, warum ist sie denn die ganze Zeit geschminkt? Also das war so, okay.
Ja, Continuity-Gründe.
Genau, damit man sie weiterhin erkennt.
Sie ist es. Genau. Also die macht mir irgendwie gerade Spaß. Ich weiß auch nicht, wie ich da reingerutscht bin und ich komme gerade nicht so raus. Aber ja, die gucke ich gerade.
Super. Ich lese übrigens gerade, ich habe angefangen, Star Trek Celebrations zu lesen. Das ist der Comic, der jetzt kommt ja der Pride-Monat im Juni. Und Star Trek hat immer einen Pride-Comic-Band im Jahr, der heißt Celebrations. Dieses Jahr, also Star Trek Celebrations dieses Jahr, ist auch wieder dabei. Und der ist jetzt schon online lesbar, wenn man sich den holen möchte. Und wenn da einer mal reingucken möchte, die erste Story, und zwar sind es immer Anthologiebände, was ich ja sehr, sehr gerne mag, weil dann einfach verschiedene queere Figuren und ich sag mal, Allies auch, aber in der Regel eigentlich die queeren Figuren, Stories bekommen. Und da gibt es ja im Star Trek-Universum doch die eine oder andere Figur. Und die erste Story kann man komplett in Gänze lesen. Das habe ich euch verlinkt als kleines, wie sagt man, als kleiner Teaser auf diesen Comic. Ich habe den Comic zwar jetzt hier zwar liegen in Online-Form, aber wenn ihr euch den Comic nicht kaufen wollt, aber trotzdem mal reinlesen möchtet, könnt ihr die erste Story lesen. Und das ist eine Lower Decks-Geschichte mit Mariner und Jennifer. Genau. Das ist auch in Canon übrigens ein queeres Paar.
Mhm.
Ja. Und genau, das als Empfehlung. Also ich mag die Celebrations-Bände immer ganz gerne und auch die Extra-Bände, die erscheinen oft bei Marvel oder DC auch. Aber wie gesagt, Celebrations ist my jam. So, wunderbar. Dann haben wir ganz viele Empfehlungen für euch gehabt und dann lass uns mal gucken. Es gibt wieder einige Tote, manche mehr bekannt, manche unbekannt. Wir fangen mal an mit Sonny Rollins. Ich habe dieses Mal einfach, weil ich nicht so richtig wusste, wie ich ordnen sollte, nach Alter geordnet.
Sonny Rollins. Das finde ich gut.
Gut, Sonny Rollins ist mit 95 Jahren gestorben, ist ein sehr, sehr bekannter Jazzmusiker nämlich. Ja, er wird tatsächlich als Jazzlegende oder Jazzikone auch gerühmt, ist Saxophonspieler und hat mit allen Großen zusammengespielt, ist selber auch ein Großer. Wenn man irgendwie von Saxophon in der Jazzmusik spricht, dann spricht man immer von Sonny Rollins. Ich weiß auch gar nicht, mit wem man ihn vergleichen könnte, mit, I don't know, Paul McCartney oder so, keine Ahnung, oder John Lennon oder irgendwie sowas. Und ist, wie gesagt, 95 Jahre alt gewesen, also wirklich auch schon sehr alt und ist am Montag in seinem Haus in Woodstock gestorben, in New York. Und wie gesagt, Tenorsaxophonist und hat wirklich jahrzehntelang eben eine riesige Karriere gehabt und ist Schüler gewesen von Thelonious Monk, der ja wirklich auch sehr, sehr bekannt ist in der Jazzmusik. Mhm. Also den kenne ja sogar ich sozusagen. Und hat dann mit Größen gespielt, wie zum Beispiel eben Charlie Parker und Dizzy Gillespie und Miles Davis und wer nicht alles, ja, also noch und nöcher. Und mit Miles Davis zusammen sind dann die Alben entstanden, Dick, Collectors Items und Bags Groove, die man ja auch kennen könnte. Ich kenne mich in Jazz wirklich nur sehr bedingt aus, aber Miles Davis, ich hatte mal so eine Miles Davis Phase, wo ich mich durch alles Mögliche hindurch gehört habe, inklusive natürlich Birth of Cool. Übrigens auch als aktuell nur am Rande als Film in der Arte Mediathek über Miles Davis. Über Sonny Rollins war leider nichts da, habe ich extra geguckt. Und 57 nahm er das Album Saxophon Colossus auf, das so eins von seinen Milestone-Alben quasi gewesen ist. Und es haben jetzt auch im Zuge seines Todes eben ganz, ganz viele Leute um ihn getrauert, auch natürlich gerade Jazzmusiker. Viele heutige Generationen von Jazzmusikern sprechen immer von ihm, wenn sie von ihrem großen Vorbild reden auch. Also ist ja auch eigentlich sehr schön. Und 2014 hat dann Sonny seine Karriere offiziell beendet, Aber ich glaube, wenn man Musiker ist, ist man das sein Leben lang, auch wenn man vielleicht keine Auftritte mehr macht oder so. Und ich meine, er war 95, also das ist ja auch verständlich. Da war er schon auch schon recht alt, als er dann offiziell in Rente gegangen ist. Und 2011 hat er dann auch ganz klassisch die Kennedy Center Honors bekommen. Da mag ich ja immer so diese Auftritte, die es gibt, um die Leute zu ehren. Die sind dann immer sehr kreativ oft und auch von bekannten Größen. Ja, und was ich noch schön fand, war, zu seinem Tode wurde ganz oft ein Zitat von Rollins selber genannt, das er 2009 gesagt haben soll. Da geht es nämlich um ja sein Leben und Kreativität und überhaupt alles und den Tod natürlich auch. Und da hat er gesagt, ich glaube, wenn der kreative Mensch stirbt, lebt er im nächsten Leben weiter. Ich bin ein Mensch, der glaubt, dass dieses Leben nicht das Ende von allem ist. Ein spiritueller Mensch empfindet das nicht so. Und im Grunde hat er ja auch ein bisschen recht insofern, als dass er ja durch seine Musik auf jeden Fall weiterlebt. Ja. Also das fand ich, ja. Und tatsächlich war ich sehr überrascht, dass in meiner Timeline es offensichtlich viele Jazzfans gibt. Weil nämlich ganz oft in meiner Timeline eben, oh mein Gott, der ist tot, ich mochte ihn so gerne und so weiter und so fort. Und ich dachte so, wow, okay. Ich meine, ich habe mal von ihm gehört vor 100 Jahren. Also ich bin, wie gesagt, kein Jazzfan, kein großer. Deswegen, ich so, oh, okay, so viele Leute. Also irgendwie, manchmal bin ich überrascht, was meine Bubble mir so präsentiert, sage ich dir ganz ehrlich.
Das ging mir ganz genauso. Also ich hatte auch tatsächlich von Sonny Rollins vorher noch nie gehört. Mhm. Ich bin auch kein großer Jazz-Aficionado. Aber so, weiß ich nicht, so Namen wie Miles Davis oder Dizzy Gillespie hat man vielleicht schon mal gehört, aber ihn kannte ich jetzt nicht und ich war dann auch erstaunt, was das für eine große Resonanz hervorbrachte auf jeden Fall.
Ja, aber ich denke halt auch, dass, ich weiß nicht, wie medienwirksam er unterwegs war. Also das ist ja auch immer, ich meine, gut, Saxophon ist jetzt eigentlich doch ein sehr, ich sag mal, attraktives Instrument. Es gibt andere Instrumente, wenn jetzt, keine Ahnung, einer Bass spielt oder so, würde ich verstehen, wenn er nicht so bekannt ist in den Medien. Aber Saxophon ist doch eigentlich sehr augenfällig auch. Ja, interessant.
Das ist ja das Jazz-Instrument, wenn man an,
ja,
vor allem,
Klavier,
wenn man an Fahrstuhl-Jazz denkt oder
Klavier
so.
Klavier und oder Trompete vielleicht.
Genau, wobei, ja, Trompete wegen Miles Davis, genau. Ja. Und ich bringe das halt immer mit so Fahrstuhl-Jazz in Verbindung.
Ja, okay.
Saxophon,
okay.
Das ist ein bisschen verschriebenes Instrument.
Also ich habe tatsächlich nur, mittlerweile habe ich ja keine großen CDs mehr oder so, aber ich hatte tatsächlich nur zwei Jazz-Alben bei mir stehen im CD-Schrank. Und zwar das eine war Miles Davis und das andere war eine Band, deren Namen ich tatsächlich gar nicht mehr weiß. Die habe ich mal gehört. Da war ich 2004, 2006 um den Dreh rum, war ich in Schweden in meinem Studienaustauschjahr. Und da war ein Festival und dann bin ich hingegangen und da war eine sehr junge Cool Jazz Band. Und Cool Jazz kannte ich zwar als Begriff, aber ich wusste gar nicht, was das Musik eigentlich ist. Und Cool Jazz ist ja doch sehr so, als Laie würde ich mal so sagen. Aber ich fand's geil. Und vor allen Dingen live war das auch richtig geil. Und deren Album habe ich mir gekauft. Ich glaube, die wurden nie groß, aber haben ein geiles Album gemacht. Und die zwei Alben standen bei mir, also Birth of Cool und eben, beziehungsweise Blue halt. Und jetzt halt dieses andere Album. Und die zwei standen bei mir im Regal. Die habe ich auch immer wieder mal gehört. Gut, dann ist verstorben. Charles, ich glaube, er wird Cioffi oder Cioffi genannt, ich bin mir nicht ganz sicher, mit 90 Jahren, also auch recht alt. Und woher können wir diesen Mann kennen?
Aus Akte X kann man den kennen.
Genau. Hast du Akte X einmal komplett gesehen?
Ich glaube, in den späten Staffeln bin ich so ein bisschen ausgestiegen, als man gemerkt hat, dass sie nicht genau wissen, wie sie die ganze Geschichte jetzt unter Dach und Fach bringen sollen, wo es dann irgendwie immer so esoterischer wurde. Aber am Anfang habe ich das nahezu religiös geguckt, ja. An ihn kann ich mich allerdings nicht so richtig erinnern.
Ich wollte gerade sagen, an den Namen konnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber das Gesicht kam mir vage bekannt vor, was auch damit zusammenhängt. Er hat in Akte X ja mitgespielt, aber zum Beispiel auch in Chef, also dem Originalchef, Clued, aber auch so Dingen wie Kojak, also gerade auch in den 70ern und 80ern, Bonanza, die Straßen von San Francisco, unsere kleine Farm. Also das war dann auch einer von diesen Gesichtern, die halt immer wo überall aufgetaucht sind. Später dann zum Beispiel auch im A-Team, bei Matlock, Mord ist ihr Hobby. Also so ganz klassisch dieses Raster, sage ich mal, von klassischen TV-Serien. Wir sehen aber auch an den TV-Serien, die genannt werden, dass es vor allen Dingen 60er und 70er war, auch ein bisschen 80er und so. Ja, und dann halt in den 90ern tatsächlich Akte X. Und ja, also doch sehr umtriebig. Hat daneben aber tatsächlich auch Theater gemacht, Broadway vor allen Dingen auch. Da hatte er schon in den 60ern und 70ern, glaube ich, sein Debüt. In den 70ern, glaube ich. Wohl, also die eine der letzten Serien, wo er mitgespielt hat, war dann noch in Frasier, beziehungsweise Practice die Anwälte, beziehungsweise im Fernsehfilm Detective. Also du siehst vor allen Dingen eben TV, wobei er seit 20 Jahren jetzt quasi auch kein Fernsehen mehr aktiv gemacht hat. Aber ich meine, der Mann war 90. Also wenn du mit 70 aufhörst zu arbeiten, finde ich völlig legitim. Ja. Also auch leider verstorben. Ich gucke gerade, wissen wir woran? Ich glaube nicht, oder?
Nee, das stand nicht im Artikel.
Dann ist Svetlana Schönfeld mit 74 Jahren gestorben. Auch eine deutsche Schauspielerin, die man vor allen Dingen, ich glaube, die meisten kennen aus dem Leipziger Tatort. Sagte sie dir was? Guckst du Leipziger Tatort ab und zu mal? Also nicht nur da, aber da denke ich mit am bekanntesten.
Meine Tatortzeiten sind einfach schon sehr lange her, aber ich hatte meine Zeit lang, dass ich die Tatorte alle geguckt habe.
Alle tatsächlich?
Die,
wow.
Nein, also alle geguckt habe, um festzustellen, welche ich mag. Und das Leipziger Team mit Simone Tomalla mochte ich nicht und habe dann meistens auch nicht geguckt. Die war doch mit ihrem Ex-Mann irgendwie Ermittlerin oder so, ne, meine ich mich zu erinnern.
Ja, und also ich gucke das Leipziger Tatort-Team tatsächlich auch nicht, aber Svetlana Schönfeld war wohl im Leipziger Tatort die Mutter von Simone Tomalla. Wobei ich es ganz lustig finde, weil Simone Tomalla ist 61 und Svetlana Schönfeld ist 74. Ich meine, offiziell kann sie natürlich die Mutter sein, aber so weit auseinander sind die beiden auch nicht. Ja, also dass die dann die Mutter spielt, das ist schon ein bisschen, ja, aber ich meine, es ist die Filmbranche, das ist sehr
genau.
Eigentlich. Genau. Und Svetlana Schönfeld hat also nicht nur im Leipziger Tatort gespielt, wobei, wie gesagt, ich glaube, da ist sie zumindest aus den letzten Jahren am bekanntesten den meisten noch, weil es einfach mit das Aktuelle war, was sie gemacht hat. Aber sie ist eigentlich ein ursprünglicher großer Diva-Star aus der ehemaligen DDR und hat dann da zum Beispiel mitgespielt in Polizeiruf 110 und dann später nach der Wende zum Beispiel auch in Serien wie In aller Freundschaft oder Notruf Hafenkante, Soko Wismar, Ein starkes Team, Bettys Diagnose, Großstadtrevier, also auch eigentlich ehrlich gesagt, hier haben wir jetzt das klassische Raster von deutschen Serien. und tatsächlich sehr viel Theater. Also sie kam eigentlich vom Theater und ist auch immer dem Theater treu geblieben und hat tatsächlich ihre größeren Auszeichnungen eher in den 70ern gehabt. Ja, und ist jetzt dann leider, ich glaube nach kurzer, schwerer Krankheit heißt es da irgendwo genau. Verstorben. Ja. Dann haben wir Pierre Denis, der mit 69 Jahren gestorben ist. Und da frage ich dich, du hast doch bestimmt Emily in Paris geguckt,
nein.
Oder? Noch nicht. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal empfohlen. Ich empfehle es dir nochmal. Du wirst es lieben. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Also guck's dir an. Und vielleicht ist der richtige Zeitpunkt gekommen, weil jetzt kommt nämlich bald die letzte Staffel. Das heißt, mit der nächsten Staffel beenden sie die ganze Serie. Entweder guckst du es so, dass du dann die neue Staffel einfach direkt im Anschluss gucken kannst, oder du wartest, bis die neue Staffel vorbei ist und guckst dann alles in einem Schwung. Ja. Und Pierre Denis ist eigentlich ein großer französischer Schauspieler, der also in Frankreich sehr bekannt ist und der halt auch in Emily in Paris mitgespielt hat. Daher wird man ihn kennen, also daher wird ihn wohl ein eher mehr internationales oder europäisches Publikum kennen, weil ja auch Emily in Paris eine Serie ist, die auf Netflix läuft, das heißt, das kann man dann in der ganzen Welt quasi sehen, aber in Frankreich ist er halt echt ein Household Name und auch schon gewesen, bevor er in Emily in Paris mitgespielt hat. Und da hat er den Vater gespielt, also den Besitzer des
Modekonzerns.
JVMA, also JVMA Modekonzerns. Und eigentlich wichtig in der Serie ist aber eigentlich gar nicht er, sondern sein Sohn Nicolas de Leon, weil der was mit der besten Freundin von Emily hat, nämlich Mindy. Und der Vater taucht da ein paar Mal schon auf und so, also der ist da schon aktiv in zwei Staffeln da gewesen, aber das sind immer nur kleinere Rollen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich cool, wenn man die französischen Schauspieler kennt, wenn dann plötzlich so ein bekannter französischer Schauspieler halt auch steht und so eine Vaterrolle halt übernimmt. Und Denis selber ist natürlich dadurch einem größeren europäischen Publikum bekannt geworden, aber er hat, wie gesagt, in Frankreich ganz viele Sachen gemacht, also hunderte von Serien und Serienfolgen und auch Filme und so weiter. Und tatsächlich ist er dann aber jetzt am Ende sehr bekannt gewesen, weil er in einer französischen Daily Soap mitgespielt hat, so ein bisschen lindenstraßenmäßig. Und zwar, ich versuche es, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube in Demain nous appartient, glaube ich, heißt das. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Klingt gut.
Ja, klingt gut. Ich konnte tatsächlich, also ich meine, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch ausgesprochen, deswegen, wenn ich das jetzt sage, klingt das dann lächerlich. Aber was ich immer konnte, ich konnte französische Texte immer super vorlesen. Ich wusste nur nie, was ich lese. Aber aussprachetechnisch super. Und ich war in Französisch leider immer sehr schlecht. Also beziehungsweise ich war nicht immer sehr schlecht, aber ich hatte... Ich sag mal, Französischlehrer, die es mir tatsächlich auch vergällt haben. Ich muss es leider so sagen. Ich hatte 3 Jahre Französisch und tatsächlich, wenn ich jetzt ab und zu mal so über französische Sachen stolpere, dann kriege ich noch 3-4 Wörter zusammen. Aber es ist so lange her, dass ich schon vieles nicht mehr weiß. Ich kann halt auf Französisch sagen, dass ich nicht weiß, wie mich Französisch, also ich kein Französisch sprechen kann. Ich kann nach dem Weg fragen. Ich verstehe rechts, links und geradeaus, was ich immer denke, reicht für, um den Weg beschrieben zu kommen. Und, und ich kann sowas sagen, wie ich hätte gerne einen Kaffee und ein Croissant mit Marmelade. So. Aber dann hört es auch schon auf. Genau, also auf jeden Fall hat er da einen Arzt gespielt in dieser Daily Soap und deswegen, was ich sehr süß fand, war, seine eine Kollegin hat jetzt nochmal Abschiedsworte eben und einen kleinen Artikel geschrieben und so und hat dann immer geschrieben, dass die beiden sich immer, also in der Pause und so oder wenn sie unterwegs waren, haben sich immer angesprochen mit Frau Doktor, Herr Doktor. Finde ich auch irgendwie süß.
Ja.
Und er ist tatsächlich an ALS gestorben. Also wir hatten gerade letzte Woche darüber gesprochen, dass ich das Gefühl habe, es vermehrt sich irgendwie, aber vielleicht, wie gesagt, ist es ja auch nur jetzt in die Öffentlichkeit gekommen. Und auch er leider daran verstorben. Und zwar hat er wohl einen ALS-Schub gehabt und ist an diesem Schub gestorben. Also damit hat auch irgendwie keiner der Familie gerechnet, dass es dann doch so schnell plötzlich geht. Und ja.
Das war nur wenige Jahre nach der Diagnose.
Ja, wobei man ja in der Regel sagt, nach der Diagnose 3 bis 5 Jahre Lebenserwartung. Also ist dann ja auch sehr wenig eigentlich. Wobei es da natürlich auch Fälle gibt, wo, also die dem Ganzen trotzen, also Stephen Hawking zum Beispiel hat ja jahrzehntelang mit der Krankheit gelebt, wobei man dazu auch sagen muss, es fängt ja nicht im Worst-Case-Szenario an, sondern es wird ja rapide schlechter über die Jahre hinweg sozusagen.
Ja.
Ja, dann haben wir Rob Bass, der mit 59 Jahren gestorben ist. Rob Bass ist ein Rapper gewesen. Auch hier wieder, ich so, ja, aber wenn man dann so hört, welche Songs die gemacht haben, dann weiß man wer. Und zwar hat er den Song gehabt, It Takes Two. Ich will nicht sagen, er war ein One-Hit-Wonder, aber er war auch nicht weit weg vom One-Hit-Wonder. Und It Takes Two ist tatsächlich einer dieser sehr, sehr bekannten Songs, war vielleicht sein größter Hit. Der war aber auch in den
90ern,
dankeschön.
Und dann sogar 80er, glaube ich.
Ende ja, 80er. Also auf jeden Fall, lange ist es her. Und ich kenne es tatsächlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
88.
Sorry. Ich kenne es tatsächlich aus dem Sandra Bullock-Film. Oh, wie hieß der denn auf Deutsch? Warte mal.
Das Netz.
The Proposal. Nein, The Proposal. Okay. Wo sie doch diese hartgesottene, selbst ist die Braut, heißt es auf Deutsch. Wo sie doch diese hartgesottene, also auch übrigens ein scheiß deutscher Titel, aber egal. Wo sie diese hartgesottene Verlagseditorin spielt und Ryan Reynolds ist ihr Assistent. Und dann, und sie ist Kanadierin und dann läuft ihr Visum ab und der Verlag setzt ihr halt die Pistole auf die Brust und sagt, okay, wenn ihr Visum abläuft, dann müssen sie leider nach Kanada zurück. Und aber wenn sie quasi verlobt ist und vor einer Hochzeit steht oder heiraten wird, dann kriegt sie quasi Green Card und dann zwingt sie ihren Assistenten, Ryan Reynolds, quasi mit ihr eine Fake-Verlobung abzuhalten. Und dann haben die so eine Fake, also oder Pretend-Beziehung. Und um da quasi das glaubwürdig zu gestalten, nimmt er sie mit zu seinen Eltern, die irgendwie, keine Ahnung, Jubiläum feiern oder irgendwas, Hochzeitsjubiläum, ich weiß nicht mehr genau, irgend sowas. Und ja, und dann hast du halt so einen Film, so ganz klassisch, dieser Show von Fake Pretend Relationship und dann fallen sie wirklich irgendwie, fallen sie in Love. Gut, dass ich Deutsch rede. Dann verlieben sie sich wirklich und ehrlich gesagt, ich finde den wirklich nett, diesen Film. Und da gibt es eine Szene, das ist übrigens einer dieser Filme, der war ganz, ganz viel in den Medien, weil es gibt eine Szene, da sind beide nackt und laufen quasi, ohne dass sie das mitbekommen. Sie kommt aus dem Bad raus, er will ins Bad rein. Beide wissen nicht, dass sie jeweils im anderen Zimmer sind. Und dann clashen sie aufeinander, komplett nackt mit den Oberkörpern. Und das war so eine Szene, so, oh mein Gott, Sandra Bullock ist nackt. Und sie ist wirklich sie selbst. Sie hat kein Body-Double, bla bla bla. So. Das war damals ein Riesending in den Medien, da erinnere ich mich noch dran. Und dann war diese Szene dafür recht enttäuschend, weil du hast im Grunde gar nichts gesehen, außer einen sehr schönen Oberkörper von Ryan Reynolds. Naja, und aber da gibt es eine Szene, um das jetzt nochmal zu Ende zu bringen, wo sie sich darüber unterhalten, was denn, ich weiß gar nicht mehr, entweder was, ich glaube, das erste Konzert, das sie gesehen haben oder so. Und da sagt sie, it takes two. Und dann sagt er, was, wer? Und dann tut er so, als ob er nicht wüsste, wer es denn ist. Und dann fängt sie an, diesen Song zu rappen und meinte, it takes two. Und daher kenne ich das. Ich kannte den Song gar nicht bis zu diesem Film. Und dann dachte ich, ah, der Rapper ist das. Okay. Das war jetzt eine sehr lange Story für ohne Pointe, aber egal. Jetzt wisst ihr, woher ich diesen Song kenne. Ach ja.
Ja, ich kannte ihn, glaube ich, nicht, außer... Als du gerade angefangen hast zu rappen, habe ich gedacht, okay, vielleicht kenne ich das doch. Aber
ganz ehrlich, es war jetzt nicht sehr melodiös, es hätte jeder Rap-Song sein können, aber ist schon richtig. Gut, okay, also das dazu. 59, echt jung, also. Und dann haben wir noch Chris Chapman, der mit 52 Jahren gestorben ist. Der, da kannst du vielleicht eher was zu erzählen, weil er ist nämlich vor allem bekannt von 30 Rock. Ja.
Genau, das ist eine der Hauptpersonen. In 30 Rock ist Tracy Morgan, also die Figur, der Schauspieler Tracy Morgan spielt die Figur Tracy Jordan, also spielt quasi sein alter Ego eines schwarzen Comedians. Und der hat immer zwei Bodyguards dabei, die aber eigentlich alle intellektuellen Arbeiten für ihn übernehmen. Also sie sind nicht nur Bodyguards, die machen irgendwie alles und sind auch total weise und sagen immer ganz schlaue Sachen, die man halt von so zwei riesigen Schränken vielleicht nicht erwarten würde. Das ist so ein bisschen der Comic-Aspekt dabei. Und Gris hieß auch in der Serie Gris. Also da hat er, glaube ich, seinen Spitznamen her von der Rolle, die er da gespielt hat.
Er heißt eigentlich Mark Chapman. Und er hat sich aber Chris Chapman genannt, so.
Genau, beziehungsweise also nach dem Charakter Gris, der ihm da mehr oder weniger auf den Leib geschrieben wurde. Genau. Und der ist eben durch diese Rolle in 30 Rock berühmt geworden oder bekannt geworden. Ist ja auch keine Hauptrolle, ist mehr so eine Nebenrolle gewesen.
Ja, und war wohl krank.
Genau, war krank, Dialysepatient die letzten Jahre und ist jetzt an den Folgen davon gestorben.
Ja, wirklich traurig. Und ich meine, es ist auch kein Alter, ja.
Nee.
52. Ja, schade. Dann haben wir noch ein paar kranke Häschen. Uwe Herrmann ist an Hautkrebs erkrankt. Wenn ihr euch fragt, wer ist Uwe Herrmann? Uwe Herrmann ist, ich sag mal, sowas wie der ikonische Hochzeitsvermittler aus der Serie Zwischen Tüll und Tränen. Ich mag ja diese Hochzeitsformate. Zwischen Tüll und Tränen habe ich tatsächlich nur 2-3 Mal gesehen. Das ist mir ein bisschen zu, ich sag mal,
kitschig.
Ja, cheesy oder so. Also cheesy gehört dazu. Das ist mir ein bisschen zu Kabelkanal, sag ich mal. Aber grundsätzlich, also, und vor allen Dingen ist es total lustig, weil man sieht dann doch die Generationsunterschiede, weil mein Hochzeitsplaner ist ja eigentlich, warte, wie hieß der, der auch Sarah Connors Hochzeit geplant hat? Kennst du auch? Frank. Den kennst du doch. Der Hochzeitsplaner Frank. Frank Matte.
Ich fürchte, das sagt mir nichts, nein.
Okay, also Deutschlands wohl prominentester Hochzeitsplaner, Frank. Ich verlinke euch den Instagram-Account, wenn ich ihn finde. Ja, also Uwe Herrmann, 63 Jahre alt, hat Hautkrebs leider bekommen, hat eine OP machen lassen jetzt auch und wir drücken die Daumen. Also es sieht so, ich sag mal, halb gut aus. So. Punkt. Dann haben wir Anne Hathaway, die jetzt erzählt hat, dass sie irgendwie 10 Jahre lang legal auf einem Auge blind war. Also beziehungsweise sie hatte wohl sowas wie grauen Star in einem Auge. Ich frage mich auch, ich habe nicht richtig verstanden, warum man den nicht operieren konnte, aber es ging irgendwie nicht. Und ja. Und aber eigentlich, also ich bin ein bisschen verwirrt, weil grauer Star lässt sich ja eigentlich gut operieren, aber irgendwas war da gewesen, was dann dagegen sprach. Und ja, also kam jetzt so im Nachhinein raus, aber jetzt ist, glaube ich, alles wieder gut. Aber interessant, das sind so Dinge, man kann den Leuten immer nur bis vor die Stirn gucken. Man weiß dann auch nie so genau, was haben die, mit was für Krankheiten machen die rum, etc., etc.
Ja. Ja, was ich dazu noch sagen wollte, ist, ich kann mir irgendwie vorstellen, wie das funktioniert. Also, dass die Sicht dann sich langsam einschränkt und dass man das selber gar nicht merkt. Und ich habe auch, bevor ich das erste Mal zum Optiker gegangen bin und mir dann irgendwie wegen Kurzsichtigkeit irgendwann mal Kontaktlinsen oder eine Brille besorgt habe, jahrelang quasi gar nicht gemerkt, dass meine Sicht langsam nachlässt. Und man fängt dann an, das alles irgendwie mit so Haltungen oder Handlungen zu kompensieren. Man fängt an, sich die Straßenbahn nach der Straße zu merken, weil man das nicht mehr lesen kann, wo sie hinfährt und so. So lauter Sachen, die man dann irgendwie macht und wo man das gar nicht so mitkriegt und das irgendwie, bis einem dann jemand sagt, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen.
Ja.
Vielleicht war das bei ihr auch einfach so. Also ich kann verstehen, wenn das so schleichende Prozesse sind, dass man das vielleicht auch, also halb nicht wahrhaben will und halb aber vielleicht auch dann lange kompensieren kann, bevor das halt wirklich nicht mehr geht.
Ja, oder man merkt es einfach nicht. Also bei meinem Vater, mein Vater ist auch 79, das ist ja nochmal ein Altersunterschied, aber der hatte jetzt auch grauen Star und ist tatsächlich erfolgreich operiert worden. Apropos Auge, Cindy Crawford hat offensichtlich auch ein Problem, nämlich seit ihrem 50. Geburtstag, ich finde auch lustig, dass sie das genau so lokalisieren kann, hat sie ein hängendes Augenlid. Also das ist die Konsequenz. Ich glaube, die Krankheit, die da irgendwie, die heißt irgendwie anders. Aber am Ende ist es so, dass eben ihr Augenlid absackt und die Sehachse quasi damit eingeengt wird. Und zwar heißt das Blepharoptosis.
Mhm.
Klingt.
Hatte ich auch noch nie gehört.
Klingt morgens, ja.
Und vor allem hat sie das morgens. Also irgendwie hat sie das jetzt so gelegt, dass sie... Sie sieht das dann auch auf Fotos, dass
man sieht das auch,
dass eine Lied nicht so ganz stimmt, genau. Und deswegen hat sie jetzt, und sie hat festgestellt, dass es eben morgens bis 9 Uhr das Auge quasi nicht zu gebrauchen ist.
Ich finde auch schön, mein Auge wacht erst um 9 Uhr auf.
Genau.
So kann man langes Schlafen auch sich ausreden oder rein, genau. Wie sagt man, sich rausreden, genau.
Und das heißt, dass sie dann erst ab 9 Termine macht, sozusagen.
Ja. Also,
wobei ich
andere
jetzt auch nicht weiß, wie
sagen,
viele
sie
Shootings.
Hat einen Schlafzimmerblick und ist besonders sexy.
Ja, aber wenn es nur auf einer Seite ist, das ist auch schwierig.
Ja, also normalerweise, ganz ehrlich, könnte man sich ja auch sagen, Mensch, jetzt stelle ich nicht so an, ein hängendes Augenlid, also bitte, ja, da gibt es andere Leute, die haben da noch mehr Probleme in ihrem Leben. Aber ich meine, sie ist Model. Also Schönheit bzw. Aussehen ist ja ihr...
Um nicht zu sagen Supermodel.
Ist ja ihr täglich Brot, immer noch tatsächlich, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr so richtig aktiv arbeitet in dem... Ja, Metier sozusagen. Aber da kann man dann auch verstehen, dass das halt was ist, was für sie dann sehr, sehr wichtig ist, ja. Ja, und dann haben wir Kylie Minogue. Und zwar, vielleicht hat es mitbekommen, auf Netflix ist eine Doku von ihr erschienen. Mit tatsächlich auch frühem Material, was ich ganz spannend fand, weil ich da natürlich von weiß, so Neighbors und so, aber gar nicht mehr das so alles richtig irgendwie in Erinnerung hatte. Und im Zuge dieser Dokumentation hat sie auch über verschiedene Dinge gesprochen, die in ihrem Leben passiert sind, unter anderem auch, dass sie eben an Angstzuständen leidet, beziehungsweise so eine Art, ja, man sagt auf Englisch, sagt man Anxiety Attack. Das sind Angstzustände, Panikattacken und so, also ja, ich sag mal so, also das haben ja einige Leute, auch bekannte Hollywood-Stars. Ja, und Kylie Minogue eben auch, nur hat sie, glaube ich, da öffentlich, weiß gar nicht, ob sie da jemals drüber geredet hat vorher, ich glaube nicht. Ja.
Ich glaube auch nicht, genau.
Ja, und dann aber irgendwie, also ich meine, so schlimm das ist, aber irgendwie finde ich das auch so beruhigend für jemanden, der das vielleicht auch hat, dass er dann auch sehen kann, ja, aber es hindert mich halt nicht in meinem Alltag, sondern es gibt dann auch so Leute, die werden Superstars damit, ja, also so halt.
Und es hat außerdem was sehr Bodenständiges, wenn du denkst, dass Leute halt, obwohl sie Superstars sind, immer noch das Gefühl haben, weiß ich nicht, dass sie nicht ernst genommen werden könnten oder dass sie nicht genau wissen, ob das jetzt anhält mit dem Erfolg, ob das wirklich was ist und so. Ist schon krass.
Genau. Dann... Das waren unsere kranken Häschen, mehr oder minder krank. Dann haben wir ein Update bekommen zu Katie Price's Ehemann. Letzte Woche hieß es noch, vielleicht ist er entführt. Was kam jetzt raus?
Es kommt raus, er sitzt in Dubai im Gefängnis. Der ist einfach festgenommen worden, nachdem er da angekommen ist am Flughafen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Erklärung.
Warum er sich nicht gemeldet hat und nicht mal im Interview war, genau. Aber ich verstehe nicht, ich weiß, wir sind nicht im amerikanischen TV, aber hat man nicht mindestens einen Anruf vorbei, den würde ich eigentlich gesagt meinem Anwalt geben.
Ich glaube,
in Dubai
hat man keinen
Aber dann würde ich wenigstens meinem Anwalt sagen, er
Anruf.
Soll doch meine Frau kontaktieren.
Ich weiß nicht, wie das Rechtssystem aussieht in Dubai. Ich nehme mal an, dass ein Recht auf einen Anwalt vielleicht gar nicht drin vorkommt. Keine Ahnung.
Also doch, es war tatsächlich so, dass, also am Ende war es dann tatsächlich so, dass der Anwalt hat wohl, ich glaube,
so,
den Vater informiert
Vater
und der Vater hat dann... sie informiert. Also es war irgendwie so auf verschlungenen Wegen, aber es ging wohl darum, dass er wohl tatsächlich seinen Anwalt kontaktiert hat und da jetzt eben ein Verfahren läuft und er ist wohl angeklagt worden wegen Spionage.
Mhm.
Was? Ich meine, was ich mir vorstellen könnte, Also ich meine, es ist Dubai. Sorry, aber Dubai ist für mich so ein bisschen rechtsfreier Raum. Es ist es natürlich inoffiziell nicht, aber ja. Also,
naja, ich glaube schon, wenn da der Autokrat beschließt, dass du ins Gefängnis kommst, dann kommst du ins Gefängnis und dann wird das schon irgendwie
und also
gefunden.
Wenn ihm Spionage vorgeworfen wird, ich glaube jetzt weniger 007, sondern eher sowas wie Industriespionage oder sowas, könnte ich mir eher vorstellen. Ich meine, der ist da ja als Geschäftsmann unterwegs. Aber ich meine, der lebt doch schon seit wie vielen Jahren? 17 Jahren oder was? Also schon ewig in Dubai. Deswegen wundert es mich, dass er ausgerechnet jetzt verhaftet wird.
Also es gibt ja in dem Artikel noch weitere Hinweise darauf hin, dass er insgesamt eine recht windige Persönlichkeit ist. Was mich jetzt auch überhaupt nicht überrascht. Also wir hatten ja auch letztes Mal irgendwie gesagt, dass die wahnsinnig schnell geheiratet haben.
Ja, 4 Monate, glaube ich, genau.
Genau, dass sie irgendwie, dass er sie da so im Sturm erobert hat. Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Heiratsschwindler oder genau, nach einer relativ zwielichtigen Existenz, der sie da aufgesessen ist. Aber das
schön ist auch die Überschrift Geschäftsmann oder Hochstapler.
Genau. Und manchmal liegt das ja auch sehr nah beieinander. Das ist ja vor allem der Erfolg, den man hat, ne, der einen dann als Geschäftsmann oder Hochstapler identifiziert. Das kann ja beides dasselbe sein.
Die Ex-Freundin von ihm, also Lee, sagt wohl, er sei ein Lügner, Narzisst und Manipulator. Aber auf der anderen Seite ist es die Ex-Freundin. Also schwierig, welche Agenda da quasi greift. Aber tatsächlich soll Lee Andrews eben, also das ist der Ehemann von Katie Price, wohl am Montag, jetzt kommenden Montag, wohl freikommen auf Kaution einer 4-stelligen Geldstrafe. Also ja, das wäre ja zumindest schon mal.
Das ist irgendwie erstaunlich wenig, oder?
Das finde ich auch.
4-stellig.
Also für Dubai. Dubai, es ist nicht Dubai da, aber den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber früher gab es da einen Automaten, wo man Goldbarren rausziehen konnte. So ist Dubai, sage ich jetzt mal. Aber okay.
Ja, in meinem Kopf ist das immer noch so, ja.
Aber interessant, also nach dem Motto, oh mein Gott, er ist verschollen. Ist er entführt? Nein, er ist im Gefängnis. Okay. Sehr antiklimaktisch. Dann haben wir Hannah Murray, die in eine Sekte geraten ist, auch nicht so ungewöhnlich eigentlich für junge Hollywood-Stars. Hannah Marie kennt man vor allen Dingen aus der Serie Game of Thrones. Sie hat Goldie gespielt, beziehungsweise im Englischen war es dann Gilly,
glaube ich, heißt
oder Gilly, dankeschön. Und jetzt hat sie, und das fand ich das, also ehrlich gesagt fand ich das Witzigste im ganzen Artikel, sie hat ihre Memoiren veröffentlicht mit 36.
Das fand ich auch witzig.
Fuck. Ja, und auf jeden Fall hat sie dazu, zur Veröffentlichung des Buches eben ein ausführliches Interview gegeben, wo sie eben darüber gesprochen hat, dass sie dann mit Ende 20 wohl in eine britische Sekte reingeraten ist, wo sie auch jetzt noch immer noch, also psychisch quasi drunter leidet unter den Folgen der ganzen Geschichte. Und zwar ging es da irgendwie darum, dass eine Energieheilerin, also in Anführungszeichen, quasi in deren Fänge ist sie geraten. Und sie hatte ihr ursprünglich wohl gegen eine Summe von $150, was ich ehrlich gesagt verhältnismäßig wenig finde, aber also zu viel für Humbug, aber wenig für eine Energieheilerin, weißt du, so der Hollywood-Star sozusagen. Auf jeden Fall hat sie ihr wohl
geholfen. Für mich
klingt
das wie so eine klassische Gebühr für Kartenlegen oder so.
Ja, oder Kristalle oder was auch immer.
Genau.
Auf jeden Fall hatte sie ihr geholfen, die, Zitat, emotionale Belastung der Dreharbeiten zum Film Detroit zu verarbeiten, Zitat Ende. Und das war für sie damals wohl so positiv, dass das so der Einstiegsweg war dann in diese Sekte rein. Und ja, also krass. Und über sie ist sie dann eben dem Sektenleiter oder wie sagt man, den Anführer halt begegnet. Genau, Steve. Oder beziehungsweise so wird er hier halt genannt im Artikel. Und ja, und hat, also da, so wie sie das beschreibt, so von wegen, er strahlte Macht aus auf eine Art, die ich bei keinem kannte, also eine sehr faszinierende, sehr charmante Persönlichkeit und so weiter. Alles, wie sie das beschreibt, klingt halt ganz klassisch nach so typisch Sekte, Sektenlieder und so weiter. Also ganz, ganz klassisch, wie sie da reingekommen ist und reingefallen ist in die ganze Geschichte. Und ja. Also krass irgendwie. Aber man hat auch lange nichts von ihr gehört. Also wahrscheinlich hat sie da diese ganze Geschichte quasi jetzt hinter sich gebracht. Wobei, sie hat gesagt, das war in ihren 20ern, Anfang ihrer 20er, jetzt ist sie 36. Ich meine, das Ganze ist dann schon jetzt auch 16 Jahre wieder her. Auch wenn sie ehrlich gesagt immer noch aussieht wie 12. Aber ja, krass.
Sie schauspielert auch nicht mehr. Also sie hat dann später auch eine Diagnose für eine bipolare Störung bekommen und hatte dann, nachdem sie tatsächlich einmal eingewiesen wurde, das war, glaube ich, auch im Anschluss an diese Episode mit der Sekte, weil das führte dann zu einem richtigen psychischen Absturz, wo sie dann halluziniert hat und so, dass sie dann eingewiesen worden und seitdem hat sie dann sehr schlechte Erfahrungen gemacht damit, dass Leute, die einmal eingewiesen wurden, dann in Hollywood oder generell im Schauspielbusiness dann nicht mehr besonders viele Angebote bekommen. Und ich glaube, vor allem über diese psychischen Störungen, Erkrankungen wollte sie dann auch diese Biografie schreiben.
Verstehe.
Schon ganz schön viel passiert für 36.
Ja, also hallo. Sagen, ne? Vielleicht ganz gut, dass sie jetzt auch aus dem Schauspiel, also ich meine, nur weil du nicht im Schauspielbusiness bist, heißt das ja nicht, dass in deinem Leben nichts passiert. Aber ich sag mal, die Öffentlichkeit ist dann nicht mehr so drauf. Also ist vielleicht gar nicht so schlecht jetzt.
Ja.
Dann haben wir Patagonia, eine Drag Queen, die verklagt wurde. Und bevor wir darüber reden, was und wie überhaupt, geht das nur mir so? Oder werden im Moment einfach rechts und links alle möglichen Drag Queens verklagt wegen Brand Infringement, Namensgleichheiten und was nicht alles? Also es ist irgendwie schon die dritte oder vierte Queen, von der ich lese, die verklagt wird aus dem einen oder anderen Brandgrund.
Ist Jan Sport auch dabei? Frage ich mich gleich als erstes.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht.
Jan wurde ja auch bei Drag Race immer nur Jan genannt, damit dieser Markenname nicht benannt wird. Da gab es ja so einige Drag Queens, die bei Drag Race dann tatsächlich nur kurz ausgesprochen wurden, weil der Nachname entweder zu offensive war oder eine Marke bezeichnete. So. Aber ich habe sonst noch gar nicht davon mitbekommen. Ich kannte Patagonia auch gar nicht.
Ich auch nicht. Sie ist keine Drag Queen. Sie ist keine RuPaul Girl, soweit ich weiß. Sondern einfach so eine Drag Queen, die halt unterwegs ist und in den Medien unterwegs ist und so weiter. Ich kannte sie auch nicht, aber ich habe das hier mit reingebracht, weil ich es ganz interessant fand. Und zwar, sie ist auf $1 Million verklagt worden von der Kleidermarke Patagonia. Und sie heißt Patty als Vorname und Gonia als Nachname. Und was ich total witzig finde ist, also Patagonia, die Kleidermarke, verklagt Patagonia, die Drag Queen, auf $1 Million. Also, aber diese 1 Million sind nur so in Anführungszeichen pro forma. Es geht ihm nicht ums Geld, sondern es geht ihm um den Markennamen. Und das eben, und was ich aber auch so krass finde, ist, da sind mehrere Dinge dabei. Also zum einen sagen sie verklagen sie, weil sie eben Angst haben, dass quasi hier der Markenname ihrer Kleidung verwechselt werden könnte mit eben diesem Namen von der Drag Queen und dass das nicht nur zur Verwechslung führt, sondern in irgendeinem Satz hatten sie, glaube ich, auch gesprochen von, dass das irgendwie negative Auswirkungen auf ihre Marke haben könnte, wo ich noch dachte, okay, Entschuldigung, also erstens sagt ihr damit, dass Drag Queens so böse sind und so schlecht und durchtrieben, dass quasi das Image, das dann von der Drag Queen auf die Kleidermarke runterfällt, schon mal schlecht ist. Das war das eine, wo ich so dachte, sehr bezeichnend. Das zweite war, dass ich generell lachen musste bei dieser Brand, angeblichen Brand-Verklagung, weil ich dachte, Entschuldigung, Patagonia und Patagonia ist ja wohl beides von Patagonien. Und Patagonien gibt es wie viele tausend Jahre? Also ich meine, wenn, dann haben beide von dem Namen Patagonien geklaut, nicht voneinander, ja. Ich weiß gar nicht, ob Patagonia überhaupt die Marken, die Kleidung Patagonia kannte. Also ich kannte sie nicht. Ist Patagonia bekannt?
Ich kannte Patagonia, das ist so ziemlich die teuerste Outdoor-Marke, die gerade The North Face.
Das ist kein Wunder, Outdoor, kenne ich natürlich nicht.
Genau, die The North Face gerade so ein bisschen ablöst. Okay. Also sieht man auch relativ häufig T-Shirts und so. Super schön, super teuer, super angesagt im Moment. Also wenn ich das angesagt nenne, dann wird es wahrscheinlich gerade schon wieder aus der Mode sein. Aber so bekannt, das ist jetzt auch bei mir angekommen. Und Patagonia kennt die Marke auch, weil sie hat auch ihr Logo wohl nach dem Logo von Patagonia so ein bisschen gestaltet.
Beziehungsweise eigentlich war es so, also sie, glaube ich, hat das nicht gemacht, sondern Fans haben das quasi gemacht. Die haben irgendwie so Fan-Merch erstellt. Okay. Und sie hat gesagt, dieser Merch wurde auch nie offiziell ist offiziell kein Merch von mir und wurde auch nie über meine Homepage vertrieben. Also das kann man mir nicht vorwerfen.
Ich finde es auch albern, wenn sich alles eigentlich auf eine Landschaft bezieht. Also man müsste dann auch Patagonia als Marke fragen, ob sie nicht mal vielleicht Geld an Patagonien zahlen sollten.
Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also wenn, dann haben beide von Patagonien geklaut. Patagonien, genau. Eine Landschaft in
Chile oder so?
Ich glaube, ich hätte jetzt gesagt Spanien. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Südamerika, aber wo genau weiß ich. Feuerland.
Bitte?
Patagonien ist Feuerland.
Okay, und Feuerland ist?
Ist Großteil der Südspitze Südamerikas, Argentinien. Nicht Chile.
Ah, also
ach nee, es gibt Argentinien.
Geografie und 6 Sätzen, aber ich habe nie behauptet, ich sei gut in Geografie.
Also der südliche Teil von Südamerika.
Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wenn, dann haben beide davon geklaut. Nichtsdestotrotz, ich finde Patagonia als Name eigentlich schon geil, muss ich hier ehrlich sagen.
Mhm. Auch.
Was ich noch ganz interessant fand, war, natürlich wurde auch Patagonia danach befragt und sie hat halt gesagt, also Patagonia told the media they're only suing me for $1 million. What they're actually trying to do is take away my name permanently and threaten me with more than $1 million in legal fees. Also was, sie verklagen mich nur auf 1 Million, aber was sie eigentlich versuchen durchzubekommen ist, dass sie meinen Namen halt für immer wegnehmen und mir drohen damit, dass ich mehr als $1 Million in Anwaltskosten am Ende zahlen muss. Also quasi noch mehr als das, was sie eigentlich wollen. Und was ich aber noch ganz interessant fand, dann sagte sie nämlich noch, also ich meine, apropos USA und also wenn du dann allein schon, also manchmal auch, ich meine, wer hat hier jetzt recht, ist die Frage, aber selbst wenn sie recht hätte, allein die Anwaltskosten wären dann so hoch, dass sie sich wahrscheinlich gar nicht leisten könnte, zu klagen sozusagen. Nee, sie hat irgendwas gesagt, ich suche gerade das Zitat, was ich noch ganz interessant fand. Ja, sie hat gesagt, this is not a brand conflict, this is a corporation trying to erase an activist. This is how corporations bully individuals who cannot match their resources. Natürlich ist das ihre Perspektive, die von der Company, unten gibt es dann auch ein Statement, die halt sagen, ja, also wir haben eine Marke aufgebaut über viele Jahre und diese Marke müssen wir halt einfach schützen, weil wir einfach schon seit vielen, vielen Jahren Blut, Schweiß und Tränen da reingesteckt haben und jetzt nicht einsehen, dass das quasi von jemandem einfach geklaut wird. Also die lebt halt von unseren Lorbeeren. Das ist halt natürlich die Seite der Firma, die das sagt, und sie sagt halt, es geht hier gar nicht um eine Marke oder um Konflikt, also was diese Marke angeht, sondern hier geht es darum, dass eben eine große Corporation, wie eben diese Firma, versucht, Aktivisten wie mich halt einfach mundtot zu bekommen. Und das ist, und so ist es mit Corporations, die dann eben versuchen, einzelne Leute quasi zu, was heißt denn, zu bullieren, zu, wie sagt man, zu piesacken, sodass sie eben, weil sie eben nicht in der Lage sind, weil sie nicht die gleichen Ressourcen haben, jetzt zum Beispiel was Anwaltskosten und sowas angeht, wie so eine große Firma halt. Ja.
Ja.
Bei dir hält gerade ein Bus vor der Tür oder ist das bei mir? Ich weiß gar nicht, ich höre irgendwo, gerade hat es gepiept, die Tür ging auf und zu. Warte.
Ja, der hält nicht direkt vor der Tür, der fährt vorbei, aber ich glaube.
Nee, bei dir ist der Bus und bei mir wird der Rasen gemäht. Also das war so. Sehr gut. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich bin gespannt, also wie das weitergeht.
Ja, ich verstehe nicht, warum Patagonia als Marke da so
ich auch nicht.
So engstirnig ist, weil die erste, die mir dann einfällt, ist eigentlich Trixie Mattel.
Ja, natürlich. Das wundert mich auch.
Die ihr ganzes Leben schon totale Angst davor hat, dass Mattel sich irgendwann. Nein, Mattel hat sich nie bei ihr gemeldet und
Glück gehabt.
Dabei arbeitet sie ja, bei dir wird gerade der Glasmüll abgeholt oder so.
Ja, ja.
Und dabei arbeitet sie ja total mit diesem Puppen-Image. Also es ist ja auch noch genau der Stil von der Barbie, den sie quasi so super übertrieben auf sich selber als Drag bezieht. Aber tatsächlich ist Mattel da irgendwie extrem entspannt. Und ich glaube, das wäre auch der schlauere Weg, das zu machen, als irgendwie.
Ich denke mir halt bei sowas auch immer, also eigentlich ist es ja extra Werbung für mich.
Mhm.
Also wenn sie jetzt nicht 1:1 eine Barbie kopiert, finde ich es nicht problematisch, weil sie nimmt Elemente, klar, aber ich meine, dafür ist es halt eine große Marke.
Ja, sie übertreibt das ja auch, genau.
Ja. Naja. Dann, Tess Daly hat sich getrennt. Fand ich sehr traurig. Tess Daly ist eine bekannte Moderatorin. Ich kenne sie vor allem, also eine britische Moderatorin, aber auch im amerikanischen TV gut unterwegs. Ich kenne sie vor allem als Moderatorin von So You Think You Can Dance. Aber sie macht zum Beispiel auch Good Morning, ich glaube Good Morning Britain oder sowas heißt das. Auch eine sehr große Morning Show in UK und ist einfach generell sehr bekannt, hat Beine bis zum Hals, also sehr hübsche Frau und super sympathisch. Also bei So You Think You Can Dance einfach eine sehr, sehr warme, herzliche Persönlichkeit. Immer sehr echt und auch sehr professionell, was so Moderation und so angeht. Also ich mag sie sehr, sehr gerne und deswegen dachte ich, ach schade. Und da kam ein gemeinsames Statement mit ihrem dann jetzt baldigen Ex-Ehemann, wo sie eben gesagt haben, oh, Sag mal, wie viel Glas ist in diesem scheiß Glascontainer drinne? Also ehrlich, ey.
Das sind die ganzen verschiedenen Sorten wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Die gerade geleert werden. Weiß, braun, ja. Grün, nochmal weiß.
Genau. Also, als du gesprochen hast, kann ich ja meine Spur einfach muten, da ist das kein Problem. Aber wenn der jetzt nicht bald aufhört. Ja, und das fand ich sehr schade. Und auf jeden Fall haben die beiden sich eben dann gemeinsam geäußert und eben gesagt, ja, sie möchten das jetzt privat halten und sie haben ja auch gemeinsam Kinder und so weiter. Und so, das war das eine Statement von Tess und Vernon und dann hat man auch nichts mehr gehört. Und das fand ich sehr classy, wie das alles gelaufen ist. Aber genau so eine Person ist sie auch. Also sie ist auch einfach eine sehr classy Frau. So. Aber da war ich ein bisschen traurig, dachte, ach schade. Wer auch wieder Single ist, ist Ariel Winter. Ariel Winter kennt man, denke ich, also wenn man sie denn kennt, vor allen Dingen aus Modern Family. Ich habe Modern Family, du hast es doch mal nachgeguckt jetzt letztens, oder? Hattest du das nicht erzählt?
Nee, Modern Family nicht.
Ach nee, okay, dann habe ich es verwechselt.
Tatsächlich.
Und jetzt muss ich auch gucken, war es wirklich Modern Family? Warte, nicht, dass ich was Falsches erzähle.
War's. Ja, und Dumplin, da hat sie auch mitgespielt.
Und?
In Dumplin.
Ach, in Dumpling auch, das fand ich ja süß. Das war der Film mit Jennifer Aniston und der Schauspielerin, die ihre Tochter spielt, deren Namen ich nicht mehr weiß. Aber das war ein ganz, ganz süßer Film, den mochte ich auch sehr gerne. Aber was ich total irgendwie lustig, also war das nicht so, ich krieg das nicht mehr richtig zusammen, aber war ihr Freund, mit dem sie ewig zusammen war, ich glaube, Luke Benward, hat er nicht mit ihr zusammen in Modern Family gespielt eigentlich auch? Auf jeden Fall waren die über 5 Jahre zusammen. Und dann hat sie sich getrennt und die haben wohl auch zusammen gewohnt und jetzt, dann musste sie quasi raus aus der gemeinsamen Wohnung und jetzt wohnt sie nämlich als WG-Partner sozusagen mit ihrem, also mit dem Schauspieler zusammen, der in Modern Family, ich glaube, ihren Bruder gespielt hat oder so. Finde ich irgendwie auch sehr süß, weil die einfach gute Freunde sind und ja, und der hat halt gesagt, komm zu mir, ich habe Platz und das finde ich irgendwie auch nett. Ja, ich überlege auch gerade, Ben, woher kenne ich denn ihren Freund kenne ich auch irgendwoher, Luke Benward. Warte mal, muss mir den mal kurz googeln. Das hätte ich alles machen sollen, bevor wir aufnehmen. Aber ich glaube, der hat mit ihr zusammen in Modern Family auch gespielt. Er ist definitiv auch Schauspieler. Nee, nicht nur mal, oder? Ach, in Dumpling. Ach, natürlich, er hat in Dumpling mit ihr zusammengespielt. So rum war's. Ja, natürlich. Okay, egal. Auf jeden Fall haben sie sich getrennt nach mehr als 5 Jahren. Also auch eine lange Länge, also für Hollywood eine sehr lange Beziehung, die da auseinandergegangen ist. Gute Nachrichten. Oh mein Gott, mein Herz. Hast du das mitbekommen mit Taylor Swift und dem Mädchen und der Gitarre und erzähl.
Ja, da habe es mir dann angeguckt, das war ganz süß. Auf TikTok ging so ein Video viral, ja. In dem ein 8-jähriges Mädchen an den Nachbarn von ihrer Familie, so ein junger Mann, der immer auf seiner Terrasse sitzt und
der
Gitarre spielt.
Der ist auch Musiker spielt. Von Beruf.
Okay. Dem hat sie so einen Brief geschickt oder übergeben, erst als so ein Flieger, aber
also man muss sagen, der hat halt einfach, der immer auf seiner Gitarre gespielt und an dem Tag auch. Und sie fand das irgendwie toll, sie mochte das, die Musik, ja. Und dann hat sie ihm, weil du gesagt hast, einen Brief, das war auch so süß, sie hat einen Brief geschrieben und hat dann einen Papierflieger draus gemacht und hat diesen Papierflieger über den Gartenzaun drüber fliegen lassen, weil sie sich nicht getraut hat, ihn direkt anzusprechen. Ich meine, sie ist 8 oder 9 oder so?
8, glaube ich. Ja, und da hat sie geschrieben, dass er schön spielt und ob er vielleicht auch mal was von Taylor Swift spielen kann. Und dann hat er tatsächlich was von Taylor Swift gespielt. Das war dann quasi der Teil des TikTok-Videos und er saß dann auf seiner Terrasse und hat gespielt und gesungen und das Mädchen war oben, hat Hausaufgaben gemacht und hat auch mitgesungen und die Mutter hat das quasi gefilmt und dann als TikTok-Video veröffentlicht. Und das ist dann irgendwie Taylor Swift zu Ohren gekommen oder durch den
Wenn
Feed
wir jetzt
gelaufen
sagen,
oder so.
Ist viral gegangen, da muss man auch sagen, mittlerweile über 3 Millionen Views.
Wow.
Ihre Mutter hat gesagt, eigentlich haben sie das nur auf TikTok hochgeladen, weil ihre Tochter das mit ihren Klassenkameraden teilen wollte.
Mhm.
Und sie haben gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt viral gehen könnte, weil es, wie gesagt, im kleinen Social-Kreis halt einfach gewesen ist. Und dann sind sie am nächsten Morgen aufgewacht, also sie haben das gepostet am Abend, bevor sie ins Bett sind und am nächsten Morgen ist sie aufgewacht und da hatte das Ding irgendwie schon 20.000 Views und jetzt ist es schon über 3 Millionen. Und im Zuge dessen, dieses Viralgehens, hat das dann wohl auch das Taylor Swift-Team erreicht, sage ich mal.
Ja. Und Taylor Swift fand das irgendwie so inspirierend oder so süß, dass sie den beiden dann Gitarren geschenkt hat. Also
ja.
Die hat sich erst bei ihnen gemeldet und hat gesagt, wie schön das ist und dass da was kommt. Und dann haben die halt, weiß ich nicht, was der Nachbar hat, glaube ich, gesagt, er hat damit gerechnet, dass da vielleicht eine Autogrammkarte kommt oder so. Und dann haben die beiden aber tatsächlich völlig legitime ganze Gitarren bekommen. Und sie hat dem Mädchen geschrieben, dass sie sich natürlich freut, dass sie die Musik mag und dass sie die gerne hört. Aber vielleicht will sie ja auch selber lernen, Gitarre zu spielen. Genau, deswegen hat sie denen das geschickt.
Und ja. Was ich noch total lustig finde, das waren schon sehr schöne Gitarren, also Akustikgitarren. Aber auf der Akustikgitarre, vielleicht ist es ja auch irgendwie so ein Brand von ihr oder so. Deswegen, ich habe mich auch gewundert, aber okay, weil ich dachte, das ist schon narzisstisch Matsch, ist vorne sie selber drauf, also ein Foto von ihr. Und ich dachte so, ich schicke euch mal eine Gitarre mit mir drauf. Und ich dachte so, hä? Aber geil, oder? Ich meine, so eine gute Gitarre, also schon cool. Also das fand ich auch. Und so vor allen Dingen hat sie nicht nur dem Mädchen eine Gitarre geschenkt, sondern auch dem jungen Mann, der diese Musik gespielt hat. Das fand ich auch sehr cool. Also ja. Also es ist einfach ganz entzückend, wie dieses achtjährige Mädchen, sie, also wie das halt so ist, sie hat halt Hausaufgaben gemacht und dann hat man halt durch das geöffnete, gekippte Fenster, hat sie irgendwie den Nachbarn gehört und meinte, ach, der spielt immer so schön. Meinst du, der kann auch mal was von Taylor Swift spielen? Das ist meine Lieblingsmusikerin und so. Und dann hat die Mutter wahrscheinlich gesagt, frag ihn doch. Und dann hat sie, ich trau mich nicht. So, und dann hat sie irgendwie die Mutter nach einem Stück Papier gefragt und dann hat sie eben diese Notiz gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie macht einen Papierflieger und schmeißt es über den Zaun, dann sieht er das bestimmt und vielleicht kann sie so fragen. Und dann hat er aber diesen Flieger wohl nicht gesehen, weil die hat das da in seinen Garten irgendwie rüber und in dem Moment war der halt abgelenkt und hat irgendwie nicht hingeguckt und dann lag dann der Flieger bei denen im Garten, aber keiner hat es mitgekriegt. Und dann hat dann ihr Stiefvater, der das mitbekommen hat, halt in der Küche das Küchenfenster aufgemacht, das auf der Höhe von diesem Nachbarsgrundstück halt war und hat dann dem Nachbarn rübergeworfen, meine Tochter hat gerade einen Flieger in deinen Garten geschmissen und er so, hä? Und hob dann diesen Flieger auf und guckt drauf und da stand dann halt, kannst du irgendwas von Taylor Swift spielen? Und er hat dann auch irgendwie später gesagt, er ist ja Musiker vom Beruf und kriegt halt öfter mal, wenn er so öffentliche Konzerte macht, Requests. Und er meinte, und da hat er eigentlich nur diesen einen Song von Taylor Swift, den er kann, aber den hat er gespielt, nämlich Love Story. Und das hat er dann gemacht. Und er konnte zwar nicht alle, also den gesamten Text, aber das war egal, weil wir haben dann halt gesehen, wie er Love Story gespielt hat. Und die Mutter hat aber gleichzeitig ihre Tochter gefilmt, wie sie halt mitgesungen hat, den Text. Und da fand ich so süß, dass die Tochter den Text viel besser konnte als der Musiker. Aber egal.
Das stimmt.
Es war wirklich sehr, 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 sehr niedlich. Und ich dachte, ach, das ist doch mal schön. Und ich meine, du weißt, ich bin kein großer Taylor Swift-Fan, aber die macht ja öfter mal solche Geschichten. Und ich meine, es ist natürlich auch für ihre Brand, es ist großartig. Da ist ihr PR-Team, muss man schon sagen, auch richtig gut. Immer solche Stories halt auch rauszusuchen und dann irgendwie, dass sie dann Kontakt mit denen aufnimmt oder mal zu Besuch kommt oder mal eine Gitarre verschenkt oder so. Also es ist schon sehr, sehr smart, wie sie das machen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch einfach schön. Und ich würde mich nicht wundern, wenn diese Achtjährige dann vielleicht tatsächlich Gitarre lernt. Ja? Also ich meine, auf jeden Fall positive Effekte. Ja, also sehr, sehr herzerweichend. Übrigens auch sehr lustig, ich las den Artikel mit der Überschrift Nicolas Cage heißt jetzt Nicolas Cage. Und ich so, hä? Stellt sich raus, der Schauspieler Nicolas Cage, der übrigens aktuell mit Spider-Man Noir auf Prime ist. Also Nicolas Cage ist sein Künstlername. Ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass er eigentlich aus der Familie Coppola kommt. Und die Coppolas sind ja, also es gibt Francis Ford Coppola, den sehr, sehr, sehr bekannten Regisseur, der große Erfolge hatte, unter anderem zum Beispiel mit Der Pate oder Apocalypse Now. Aber es gibt ja auch die Tochter von Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, die ja auch sehr erfolgreich als Regisseurin ist und auch schon viele sehr bekannte Filme gemacht hat. Und es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Coppola-Mitgliedern aus dieser Familie, von denen man gar nicht weiß, dass das Coppolas sind, also die dann einfach andere Namen angenommen haben, um sich da auch so ein bisschen quasi damit sie nicht als Nepo-Kinder irgendwie überschrien sind. Und einer davon ist Nicolas Cage. Also Nicolas Cage ist quasi ein Cousin der Coppola-Familie, beziehungsweise er ist, glaube ich, erst der Neffe von Francis Ford Coppola und hatte damals eben den Schauspielnamen Nicolas Cage angenommen. Eigentlich ist er Nicolas Kim Coppola, aber er hat eben Nicolas Cage den Namen angenommen, weil er halt einfach nicht über den Coppola-Namen Erfolg haben wollte, sondern er wollte das für sich selber quasi schaffen. Wobei ich persönlich immer, also tut mir leid, aber Hollywood ist auch ein Klischee, also ist auch ein, wie sagt man, Inzestnest. Die wissen schon, wer ist, aber egal. Nichtsdestotrotz hat er ja doch seine Erfolge dann auch gehabt und er hat jetzt gesagt, dass er seit Jahren sich so ein bisschen wie der alberne Cousin am Rande fühlt, so nach dem Motto, also er hatte ja zwischendurch auch, ich sag mal, eine recht schwere Zeit, wo er auch einiges an Skandalen hatte und auch nicht so erfolgreich war. Und da hieß es, also, und dann, also er ist quasi auch bekannt, aber definitiv, also natürlich stinkt er ab gegen Francis Ford Coppola und seine Tochter, ja. Also die haben irgendwie so diesen seriösen Vibe und die großen Genies und so. Und dann gibt es da irgendwo noch am Rande den komischen Neffen, der irgendwie super seltsam ist und auch krasse Skandale und so, weißt du, so halt. Also er hat das Gefühl, er war immer so der Außenseiter in der Familie und irgendwie so der alberne Cousin, so nach dem Motto, ja, wir müssen den komischen Onkel auch einladen. Und um da so ein bisschen auch persönlich einen Schritt zurückzumachen und Abstand dazu zu bekommen und eben zu sagen, ich habe es eigentlich für mich selber geschafft und mein Name repräsentiert, wer ich bin und ich bin eben kein Coppola, sondern ich bin ein Cage, also ich mach mein eigenes Glück selber und die Erfolge, die ich habe, sind meine Erfolge. Und um das so ein bisschen festzunageln für sich selber, hat er gesagt, und jetzt nach vielen Jahren ändert er halt seinen Nachnamen tatsächlich zu Cage tatsächlich offiziell.
Mhm.
Und ursprünglich kam dieser Name wohl vom Superhelden Luke Cage und da dachte ich, komisch, also da dachte ich noch so, hätte ich auch wissen können. Also ich meine, Luke Cage kenne ich ja, aber diese Parallele habe ich irgendwie gar nicht gezogen. Das ist so ein bisschen wie Müller, weißt du? Und dem Komponisten John Cage. Also daher hat er wohl sich Cage genommen als Nachname. Ja, und jetzt heißt Nicolas Cage auch offiziell Nicolas Cage.
Genau.
Ja. Und, aber ich, die Überschrift war geil. Nicolas Cage heißt jetzt Nicolas Cage. What? Gut. Dann haben wir, dann möchte ich einmal kurz, also es ist so, ich bin ja riesiger The Pit-Fan und ich, also ich könnte euch mit The Pit-News voll schmeißen, ja, also da gibt es noch und noch News, also ganz, ganz viel, aber ich habe hier sehr, sehr wenig darüber hier tatsächlich in Hot Pink gehabt oder auch wenige der News hier in Hot Pink besprochen, weil ich immer denke, also ich habe immer das Gefühl, ich rede da so viel drüber, dass ich dann nicht, also ich meine, wir sind ein subjektiver Podcast, das ist schon klar, aber ich dachte, also das ist dann irgendwie too much, so. Und darüber, weil ich immer denke, aufpassen, aufpassen, dass du nicht zu viel machst, glaube ich, vergesse ich die, also erzähle ich einfach zu wenig, weil über andere Franchises erzähle ich viel mehr als über The Pit, obwohl ich The Pit total liebe. Das ist immer so, weißt du, wenn man besonders vorsichtig sein will, am Ende ist dann gar nichts mehr drin. Und jetzt ist aber eine Geschichte gewesen, und zwar die Schauspielerin Zebedee Murphy, die Dr. Al-Hashimi spielt. Da waren jetzt Gerüchte, dass sie angeblich total Krach hätte mit Noah Wiley, der ja die Hauptrolle quasi in The Pit spielt. Und sie hat jetzt nochmal einmal klargestellt, weil es jetzt eben anfing, Überhand zu nehmen, dass das absoluter Bullshit ist. Die verstehen sich gut, die haben eine sehr gute professionelle Beziehung, hatten sehr viel Spaß beim Dreh und also sie hat überhaupt keine Probleme und soweit sie weiß, Noah auch nicht, aber fragt Noah ruhig, meinte sie dann noch so am Ende. Und das finde ich insofern ganz interessant, weil ich weiß genau, wo diese Gerüchte herkommen. Die sind ursprünglich von Fans hochgespielt worden, weil im Moment kriegt Noah Wiley genauso viel Liebe wie Hass ab. Also es ist so krass, wie sich das auch ändern kann von einem Tag auf den anderen. Das The Pit Fandom ist extrem toxisch, nicht nur was Noah Wiley angeht, mhm, sondern auch andere Schauspieler. Und ist eine der toxischsten Fandoms, das ich seit langem erlebt habe. Auch eine, es sind natürlich sehr, sehr viele tolle Fans dabei, wie mich, aber auch sehr viele toxische Idioten. Und tatsächlich hat sich das aber erst so rapide entwickelt, seitdem das so erfolgreich war. Also ich war ja vom Anfang an bei The Pit dabei, von Folge 1. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Folge 1 bis so 10 oder so war das beste Franchise der Welt, also beste Fandom der Welt, alles super entspannt, total viele liebe Leute, alle total irgendwie, also alles war cool. Und dann so zwischen 10 und 15 fing das an, so an Fahrt aufzunehmen. Leute haben das entdeckt und da merkte man schon, oh, jetzt zieht es ein bisschen an, es wird voller. Plötzlich sind da mehr Leute, die sich drüber unterhalten und austauschen wollten und so. Aber es war immer noch alles ziemlich harmlos. Und dann ging das ganze Jahr auch extrem viral, weil dann waren alle 15 Folgen quasi online auf der Online-Plattform. Dann konnte man das auch am Stück streamen. Und dann gab es nochmal mindestens doppelt so viel, also dann hat sich da mindestens verdoppelt, teilweise auch verdreifacht die Menge der Fans. Und dieser große Schwapp, der dann noch dazu kam, da hat man dann gemerkt, wow, jetzt wird's toxisch. Und ja, und deswegen wollte ich sagen, also mal einmal hier auch mit klarstellen, es gibt kein Beef am The Pit Set. Punkt. So.
Also die News sind, dass es keine News gibt.
Genau, aber einmal klarstellen, genauso wie übrigens weder King Charles tot ist, noch der letzte Bee Gee. Also auch Falschmeldungen. Eine kleine Geschichte, Rachel Ward, Schauspielerin, die ich vor allen Dingen kenne von Die Dornenvögel, ist mittlerweile 68. Als sie Die Dornenvögel gedreht hat, ich habe extra nachgeguckt, war sie 25. Und jetzt ist letztens ein Bild von ihr erschienen mit ihrem Mann Brian Brown. Ich wusste übrigens auch nicht, dass sie mit Brian Brown verheiratet. Ich so, was, die zwei sind ein Paar? Und auf dem Bild ist sie halt einfach 68. Und ja, also sie sieht definitiv nicht mehr aus wie ihr 25-jähriges Ich. Ich finde jetzt nicht, dass sie extrem alt aussieht oder schlecht gealtert ist oder so, aber also ja, sie ist halt eine 68-jährige Frau und sie hat halt ein Video veröffentlicht, wo sie halt ungeschminkt war. Also das kommt dann auch noch dazu. Und dann hat sie auch noch kurzes Haar und recht viele Falten. Also das schon, ja. Aber ich meine, also ich meine 68, ja, also bitte. Und vielleicht ist man heute ja auch nur diese ganzen Schönheits-Hollywood-Gesichter gewöhnt, die mit 68 sich tausendmal haben spritzen lassen, was bei ihr, glaube ich, nicht der Fall ist. Auf jeden Fall hat sie extrem viel Hass abbekommen für dieses ungeschminkte Foto, das sie eingestellt hatte, wo Leute dann eben sowas geschrieben haben wie, wow, sie ist wirklich furchtbar gealtert oder was ist mit ihr passiert, oh mein Gott und so weiter. Und dann hat sie zu allen diesen Kommentaren gesagt, mir ist es völlig egal, was andere über mein Aussehen oder mein Alter denken, warum meinen wir, wir müssten so tun, als wären wir noch 40, wenn wir 68 sind. Und dann fährt sie eben fort und sagt, dass Frauen in ihrem Alter eben, dass ihnen nicht erlaubt ist, Falten zu haben oder graue Haare zu bekommen und dass sie aber diese Meinung von anderen quasi nicht kümmert. Und ja, und auf gut Deutsch, fuck you all, so. Und ganz ehrlich, ich meine, ja, ich hätte sie nicht erkannt. Und ja, man sieht ihr schon auch das Alter an, muss ich leider sagen. Da draußen gibt es durchaus 68-Jährige, die nicht so alt aussehen, wie sie sind. Aber wie gesagt, wer weiß, wie viel Botox da in deren Gesichtern drin steckt. Nichtsdestotrotz würde ich nie im Leben dann einfach sowas drunter schreiben wie, wow, ist die hässlich geworden oder so. Also nie. Und deswegen, ich finde ihre Attitüde halt einfach großartig. Dieses, mir scheißegal, fuck you all. So, Hauptsache ich bin zufrieden in meiner Haut. Und das feiere ich. Und deswegen sehr gut, Rachel Ward. So.
Ich fand sie auch, also ich finde sie auch echt altersangemessen, aber auch echt gut aussehend. Also ich verstehe
ja
gar nicht,
wo
diese Aufregung herkommt.
Ja, so. Ja. Also, wie gesagt, totaler Bullshit. Und deswegen, ich finde auch gut, dass sie sich dann dazu auch so geäußert hat. Ja. Hm. Und wie gesagt, ich habe extra nochmal nachgeguckt, ich meine, sie war 25. Wer sieht denn heute bitte noch aus, also so wie als er 25 war? Niemand. Hm. Ja, also bitte. Auch bei den guten News, wenn ihr einfach ein bisschen gute Laune haben möchtet und dann guckt euch entweder das Taylor Swift Video an, also das mit dem kleinen Mädchen, oder Pedro Pascals Puppy-Interview. Ich liebe die Puppy-Interviews, weil die Attraktion ist ja meistens ein sexy Mann und sexy Schauspieler ganz generell, sind ja auch manchmal auch Frauen oder Kombinationen, aber meistens irgendwelche sexy Männer, mit den süßesten Puppies, also den süßesten Hundewelpen ever. Ich muss sagen, ich mag Pedro Pascal, aber sein Puppy-Interview, auf das wir übrigens gefühlt Jahrzehnte gewartet haben. Jeder hat ein Puppy-Interview, nur noch nicht Pedro Pascal. Jetzt hatte Pedro Pascal endlich ein Puppy-Interview. Man wusste, er ist großer Hundefan. Er hatte auch viele Hunde, als er aufgewachsen ist, als Kind und dann später auch in seinen 20ern und so. Man wusste also, oh, Pedro Pascal und Puppies, das kann eigentlich nur ein Hauptgewinn sein. Und ich muss dir sagen, das Pedro Pascal Puppy-Interview hat mir ein bisschen die Creeps gegeben, weil er die Hunde halt einfach ganz viel busselt und diese Hunde ihn auch einfach ablecken. Und zwar auch am Mund. Und das war so ein bisschen so. Also ich glaube, da muss man wirklich großer Hundefreund sein. Ich habe das ja schon mehrfach gesehen, auch im Fernsehen und so, dass dann so Hundemammis in Anführungszeichen dann sich auch ablecken lassen von ihren Hunden und so. Das geht für mich gar nicht. Es tut mir leid. Also und möchtest, also okay, das ist eine falsche Frage, weil du würdest vielleicht ja sagen. Ich wollte gerade fragen, möchtest du den Mund küssen, der von einem Hund vorher abgeleckt wurde? Und dann wäre die Antwort wahrscheinlich, wenn es Pedro Pascal ist, ja. Aber meine Antwort wäre, nein, egal wer es ist. So.
Ja, bei Pedro Pascal wäre mir das, glaube ich, auch egal. Aber ich finde das auch tatsächlich weird. Also es ist irgendwie so Cuteness Overload an der Stelle.
Weil normalerweise, wenn diese Puppies halt um einen rumlaufen und irgendwie mit einem kuscheln oder so, so sind die, ich sag mal, normalerweise die Puppy-Interviews. Da bin ich absolut dabei, ja. Aber in dem Fall schmeißt sich Pedro Pascal auf den Bauch und die ganzen Puppies um ihn drumherum, vor allen Dingen um seinen Kopf, und dann lecken die halt ihn einfach ab. Und er sagt, und die dann so alle leck, leck, leck. Und ich so, oh, nee. Also das tut mir echt leid, ich kann das nicht. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen, eigentlich ist es süß, aber eigentlich ist es auch wirklich eklig.
Ja, und also ich find's nicht eklig, aber ich find's zu süß. Also es ist zu viel auf einmal irgendwie. Ja.
Vor allen Dingen redet er auch nur mit Babysprache und er meinte, es tut mir leid, ich kann nicht anders mit denen reden.
Genau.
Ich dachte so, okay. Also ich war ein bisschen enttäuscht von diesem Papi-Interview. Ich hätte gern ein ganz konventionelles Papi-Interview gehabt, aber ist okay.
Ich habe es auch nicht durchgehalten. Ja.
Es waren 13
Minuten.
Die
kriegen ihn auch nicht so richtig zum Reden, habe ich den Eindruck.
Doch, ja. Es wird später besser. Okay, nach so gut. 5 Minuten oder so. Aber das, also es ist zumindest, man kann sich's mal angucken. Also es ist trotzdem ganz amüsant. Dann haben wir noch ein paar Beziehungen. Die Frage ist Noel Gallagher wieder vergeben? Offensichtlich ja. Noel Gallagher ist mir sowas von egal, ich sag's dir ganz ehrlich, aber offensichtlich ist hier der Skandal, dass er ja sich erst vor 2 Monaten offiziell von seiner Frau getrennt hat und jetzt schon wieder eine Freundin hat. Also angeblich. Hm. Oh mein Gott, Skandal, Skandal. So, mehr muss ich darüber auch nicht wissen, sag ich dir ganz ehrlich. Hast du noch was hinzuzufügen? Ach, oh, natürlich.
Vielleicht auch gar nicht erwähnen.
Natürlich.
Das versteht sich von selbst.
Genau. Dann haben wir noch ein paar Hochzeiten. Zum einen Zac Brown und Kendra Scott. Ich war ganz überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass die beiden zusammen sind. Also Zac Brown ist bekannt von der Zac Brown Band. Country-Music, recht bekannt. Und Kendra Scott ist Designerin und hat eben so eine Lifestyle-Brandmarke und ist ziemlich häufig in der Höhle der Löwen, also in der amerikanischen Version von, also in Shark Tank.
Als Jury.
Ja, genau. Und daher kenne ich sie halt vor allen Dingen. Und ist Kendra Scott nicht auch, vielleicht verwechsel ich das, aber hat Kendra Scott auch nicht zusammen mit Kim Kardashian Skims? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich glaube nämlich, die macht das zusammen mit Kim Kardashian. Genau, Kendra Scott und Kim Kardashian haben zusammen Skims. Genau, siehste, wusste ich doch. Und aber Kendra Scott ist auch bekannt als Schmuckdesignerin vor allen Dingen auch. Und naja, und auf jeden Fall ist sie mit Zac Brown zusammen und die beiden waren verlobt und jetzt haben sie wohl in Griechenland geheiratet. Aber es gibt keine Bilder von der Hochzeit, also zumindest keine, die bisher irgendwo eingestellt wurde. Ich habe die Instagram-Accounts gestalkt. Was man aber weiß, ist, dass sie wohl in Griechenland in einem Resort geheiratet haben. Ich meine, klar, es war eine klassische Destination-Wedding. Und es gibt ein Bild von dem Resort, und zwar dem Luxusresort Canavis Epitome Resort in Santorini.
Santorini, ja.
Ja, also das, was ich hier sehe auf dem Bild, sieht ganz nett aus. Man sieht halt so ein bisschen den Freizeitbereich. Es sieht halt echt aus wie so ein ganz klassischer Country-Club, sage ich jetzt mal. Und also Griechenland ist schon geil zum Heiraten, oder? Also stelle ich mir schon nett vor. Aber ich meine, gut, Destination Wedding und damals die Verlobung war auch irgendwie ein Riesending. Die war während der American Music Awards, also der letzten American Music Awards, die aktuellen waren ja gerade erst wieder. Und da hat er wohl um ihre Hand angehalten mit einem Custom pinken Diamantring. Und ich meine, pinke Diamanten sind sauteuer. Ja. Deswegen, wow. Also ich hoffe, wir sehen bald ein paar Bilder. Ich glaube, die hat, also stylmäßig, glaube ich, ist es ein Gewinn.
Ja.
Die beiden haben geheiratet. Und wer auch geheiratet hat, das war tatsächlich eine Überraschung, war Sibylle Kekilli. Sibylle Kekilli. Und zwar ist das eine deutsche Schauspielerin. Ich weiß, woher ich sie kenne. Woher kennst du sie?
Ich kenne sie einmal aus dem Tatort, das war tatsächlich einer meiner Lieblingstatorte damals.
Ich habe sie auch geliebt im Tatort, ja.
Borowski in dem Bremer Tatort und dann habe ich sie wieder gesehen.
War das
bei
in Borowski? Nee, war sie nicht im Frankfurter Tatort?
Nein, sie war im Borowski.
Ach, es war Borowski. Auf jeden Fall hat sie da eine
Hackerin gespielt, die dann irgendwie immer so illegal, so eine Hackerin. Also die.
Ach so,
die,
ja,
die,
aber sie hatte Diabetes in dem, glaube ich, oder? War doch so.
Kann sein, ja.
Und hat einen Diabetesanfall gekriegt, da wechsle ich jetzt gerade was. Aber egal. Auf jeden Fall ja. Aber vor allen Dingen, ihren großen Durchbruch hatte sie doch eigentlich mit dem Film Gegen die Wand, oder? War das nicht das?
Das kann sein, dass sie da mitgespielt hat, den habe ich nicht gesehen. Aber den internationalen Durchbruch hatte sie dann als Shay bei Game of Thrones.
Richtig. Das war ja so mit Gegen die Wand hatte sie, das war damals ihr großer Durchbruch. Genau. Und war sie nicht auch, oder verwechsel ich das jetzt? Warte mal ganz kurz. Ja, genau. Sie hat nämlich in Pornos gearbeitet, bevor sie in Gegen die Wand gespielt hat. Das war doch damals ein Riesenskandal. Und das war dann
ja,
so schwer für
sie. Ja, das
wurde
da total aufgeblasen.
Richtig, das war so schwer für sie, da quasi von diesem Image loszukommen, weil genau. Aber egal, auf jeden Fall, genau. Also sie ist auch jetzt international mittlerweile ein Name, den man kennen könnte, eben aufgrund von ihrer Game of Thrones Geschichte. Sie hat aber auch in anderen internationalen Formaten auch noch mitgespielt. Und mittlerweile ist sie 45, also ist auch jetzt schon lange im Geschäft, also die letzten 20 Jahre gut. Und hat jetzt überraschend geheiratet. Und hat dann jetzt in ihrem Instagram einige Fotos von sich gepostet. Und zwar, ja, in so einem Theater in, war es L.A. oder war es Las Vegas? Weiß ich gerade nochmal gucken. Also in einem Kinosaal. Weiß gar nicht, steht hier eigentlich gar nicht dabei, wo es war. Oder was war irgendwo in den USA, glaube ich. In L.A., glaube ich, wenn ich mich nicht entsinne.
Hm.
Und genau, sie trägt, man sieht sie in, also in, vor einem Kinosaal von dem roten Vorhang von hinten, da hat sie einen kurzen Schleier an, also nur so bis zur Mitte des Rückens geht der Schleier und irgendwie so ein weißes Jacket. Und mehr hat man nicht gesehen, aber jetzt, dann gab es noch ein Foto, das eingestellt worden ist von einem der Gäste. Da hat man so einen Eindruck von ihrem Kleid bekommen von vorne so ein bisschen. Da haben sie eine Torte angeschnitten. Aber dieses ganze Bild ist mehr oder minder in Schatten gelegt. Also es war sehr schwer zu erkennen. Und dann haben wir aber Glück gehabt, weil sie hat nämlich dann 3 oder 4 Tage später nochmal neue Fotos eingestellt auf ihrem Instagram-Account. Und zwar kann man da ihr Kleid dann quasi auch von vorne sehen. Also da sieht man, wie sie eben in diesem Kinosaal sitzt mit diesen roten Sesseln. Also dieses Rot gegen das Weiß sieht halt natürlich auch großartig aus. Sie trägt ihre Haare offen, was ich sehr interessant finde, unter dem Schleier. Und ihr Kleid ist quasi so ein ganz super schlichtes, ohne Bling-Bling oder irgendwas, weißes, langes Kleid mit Powerschultern und sehr tiefem Ausschnitt. Also fast bis zum Bauchnabel, so ein V-Ausschnitt. Bei der eigentlichen Zeremonie hatte sie Haare zurück in so einem Knoten, also Chignon oder was das ist. Und dann aber auch noch so einen weißen Chiffon-Schal oder was das irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie findest du das Kleid? Also ich finde, es steht ihr großartig, aber es ist mir schon echt gesagt zu schlicht.
Es ist auf jeden Fall sehr schlicht, ja. Aber das...
Die Powerschultern machen das halt aus. Und sie hat lange Arme, das ist auch, ja. Also lange Ärmel, das ist auch ungewöhnlich. Aber sie trägt auch keinen Schmuck oder so. Also ich meine, wenn sie schon so einen Ausschnitt hat, dann hätte ich noch so eine, ich hätte dann noch so eine lange Kette getragen, weißt du, die so noch diese runterhängt noch, dass der fast bis, also dass der im Ausschnitt quasi so auf dem Dekolleté liegt oder so, hat sie gar nicht irgendwie.
Sie hat auch fast kein Make-up drauf zum Beispiel, ne?
Ja.
Also ist das alles sehr understated. Ich finde es eigentlich wunderschön.
Ich finde, sie sieht toll aus, ja. Hm. Und später hat sie dann, wie gesagt, das so ein bisschen noch anders gestylt, indem sie eben dieses weiße Jacket drüber gezogen hat. Und dann hat sie aber auch so eine weiße Strumpfhose getragen. Das kann man in einem Foto sehen, wo sie, das war wohl die standesamtliche Trauung, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht einen kurzen Rock anhatte, mit so eine weiße Strumpfhose mit Spitze auch drauf und so, mit weißen Pumps. Sie steht einmal auf einem Bild auch noch hinter so einem Blumengesteck in Gelb. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das ihr Hochzeitsstrauß war. Ich glaube eher weniger. Und man sieht auch einmal den Kuchen. Also,
Semi-Naked mit essbaren Blumen drauf.
Ja, es ist ein Naked Cake, genau. Aber ich finde, dieser Naked Cake sieht halt einfach aus, also der ist mir ein bisschen zu naked. Weil beim Naked Cake siehst du halt, also da ist dir... Da ist die Sahnecreme quasi so wenig aufgetragen, dass halt die Seiten durchschimmern, die Teigseiten durch den Sahneguss sozusagen. Aber hier finde ich, es ist zu viel Teig, den man durchsieht. Also Naked Cakes, das ist mir zu naked quasi. Und die Blümchen, sind es essbare Blümchen? Ich weiß es nicht, hoffe. Aber die Blümchen finde ich eigentlich sehr hübsch. Aber man sieht, dass dieser Kuchen fotografiert wurde, nachdem er da potenziell, glaube ich, schon 3 Stunden stand, weil die Blümchen sind schon ein bisschen angewelkt.
Das stimmt.
Ja, aber ich finde diesen Kuchen, also ich finde ihn sehr hübsch, aber mein Geschmack ist es nicht. Also die Blumen finde ich schön auf dem Kuchen, aber der Kuchen selber so ein bisschen auch sehr klein alles. Ich meine,
ich finde die Blumen zu groß und ich muss sagen, diesen Naked-Effekt, den mag ich ganz gern. Und es scheinen 3 verschiedene Geschmackssorten zu sein.
Ich auch, aber diesen Naked-Effekt nicht. Das ist mir zu naked, wie gesagt.
Doch, das hier mag ich das auch.
Woran siehst du das? Ich sehe einen braunen Kuchen, das könnte auch Schokolade sein.
Ich habe nur gesagt, dass es 3 verschiedene Sorten sind.
Ach so, ich habe verstanden. Okay, kann aber auch sein, dass vielleicht 1 und 3 identisch ist?
Vielleicht.
Egal.
Davon hätte ich jetzt
eingeladen
sein
müssen.
Ja, und
was ich aber noch ganz cool fand, war, da war ich ein bisschen neidisch. Am Ende, für die Leute, die da gewesen sind, die sind dann eben raus und da standen ganz viele Thomas Sabot Charm, also Charmarmband, wahrscheinlich mit Armband, vermute ich mal, Charmarmbänder. Man sieht halt nur diese Dosen und dann steht da so ein Schild daneben, wo steht, schön, dass du da warst, take one home. Und diese Thomas Sabot Charmarmbänder sind nicht unteuer, sage ich mal. Und dafür jeden Gast so einen zu besorgen, finde ich schon irgendwie geil. Vielleicht ist auch nur ein Charme drin und das Armband dazu nicht, aber ich meine, hallo? Und da dachte ich, da möchte ich auch Gast sein auf dieser Wedding. Also, huh. Und dann sieht man noch, bei der Trauung wurde dann statt Reis wurden dann Rosenblütenblätter gestreut, was ich auch noch ganz hübsch fand. Ja, und insgesamt super understated, aber wie gesagt, sie auch echt hübsch und sieht auch aus, als ob sie sehr glücklich war. Also alles sehr, sehr cool. Und sie hält ihren Mann absichtlich aus den Medien raus. Also sie möchte auch nicht und ihr Mann möchte das auch nicht, dass er da quasi in den Medien präsent ist. Deswegen sind alle Fotos, die sie eingestellt hat, von ihr alleine. Auch das Foto, wo sie dann eben in im Hochzeitskleid steht. Und deswegen hat sie dann quasi noch so selbstironisch dazu geschrieben, got married to myself, weil sie eben alleine immer auf jedem Bild drauf ist. Also nach dem Motto, hier sind die Hochzeitsbilder, aber ich habe halt leider keinen Bräutigam. Ich bin immer nur ich drauf. Ja. Aber das ist natürlich Absicht für die Presse.
Mhm.
Ja, also muss ich dir ehrlich sagen, gefällt mir alles ganz gut so. Insgesamt.
Ja.
Super. Und dann haben wir noch Babys, und zwar Aileen Baldwin wird zum zweiten Mal Mutter, die Tochter von Alec Baldwin, glaube ich, oder?
Mhm. Genau.
Und wie hat sie das bekannt gegeben? Ach ja, genau. Sie hatte ein Foto eingestellt auf Instagram, mehrere Fotos, aber unter anderem eben auch ein Foto, wo man die ganzen Kinderklamotten sieht und zu den Klamotten von ihrem jetzigen, sie hat ja jetzt schon ein Kind, und hat sie dann noch ein Babystrampler dazu und dann eben noch so Schwangerschaftsvitamine und dann am Ende dieses Karussells, dieses Babykarussells. Ach ja, und dann noch so eine Babyflasche und dann am Ende noch die ganzen Ultraschallfotos. Also ja, sehr deutlich, dass sie jetzt noch ein Geschwisterchen in die Familie kriegen.
Hm.
Und dann haben wir Jesse Williams, der zum dritten Mal Vater jetzt wird. Er hat zwei Kinder aus einer vorherigen Ehe und hat vor kurzem, also vor ein paar Monaten, hat er seine jetzige Frau eben geheiratet. Auch Schauspielerin. Er ist bekannt vor allen Dingen aus Grey's Anatomy und er hat sie kennengelernt, als er in Italien gedreht hat. Also sie ist, glaube ich, Italienerin auch von Haus aus. Oder Spanierin?
Spanierin,
entschuldige. Alejandra Onieva. Und sie ist jetzt schwanger. Das heißt, ich glaube, für sie ist es das erste Kind und für ihn ist es aber das dritte Kind dann eben. Und ja, schön. Und auf Instagram hat sie natürlich ganz klassisch ein Foto von sich eingestellt mit deutlich sichtbarem Babybauch. Also, ja. Oder mehrere Fotos von sich mit deutlich
ganz
sichtbarem
viele
Fotos.
Babybauch.
Bitte?
Ganz viele Fotos.
Ja. Also ein, wie heißt das immer so schön, ein Karussell. Ja, und dann haben wir noch Nicola Roberts, die zum ersten Mal Mutter geworden ist. Und sie hat eine Tochter bekommen, das wissen wir. Und wir wissen aber auch, dass das jetzt schon einige, oder ist es schon einige Zeit her, glaube ich. Ich glaube vor 2 Wochen, oder? Bitte? Ich glaube 2 oder 3 Wochen ist das her. Also sie hat es nicht sofort eingestellt, glaube ich. Aber sie hat jetzt eben auch eine Tochter bekommen. Mehr wissen wir nicht. Also, also, ja. Ein Mädchen und ganz klassisch eben die Händchen fotografiert und das Kind von hinten und so. Also, und auch mal mit dem Papa, der es dann aus dem Krankenhaus rausträgt. Also, und alle sind sehr glücklich und gesund und fit und so weiter. Also, alles super. Wer sich fragt, wer das ist eine Musikerin, aber auch Schauspielerin, die man kennen könnte von Girls Aloud, der Girlband. Ich überlege gerade, gibt es Girls Aloud noch? Ich glaube nicht, oder?
Weiß ich nicht.
Das war quasi die, das ist das britische Pendant zu No Angels. Also die sind auch durch so ein Popstar-Format entstanden damals.
Hm.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir noch ein letztes Baby. Und zwar Samara Weaving ist zum ersten Mal Mutter geworden. Samara Weaving, auch Schauspielerin. Ich muss mir angewöhnen, dazu zu schreiben, aus welchen Formaten die sind. Ich kann mir das immer nicht merken. In dem Fall, ach ja, genau, aus Ready or Not, aber Teil 2. Der war doch jetzt gerade eben erst in den Kinos. Da hat schon Hattie sie nämlich auch mitgespielt. Und ich erinnere mich nämlich dran, dass sie zeitgleich schwanger war mit Margot Robbie. Und dass die beiden nämlich eine gemeinsame Premiere hatten, wo beide mit so einem riesen Babybauch über den roten Teppich gegangen sind. Ich noch so dachte, ah, okay. Und genau, und Samara Weaving hatte damals auch gesagt, wie toll sie das fand, dass jetzt ganz viele gute Freunde und Bekannte aus ihrem Freundeskreis halt gleichzeitig schwanger sind oder aber auch schon Mütter sind, sodass sie ihr auch Tipps geben konnten. Und das heißt, man hat sie also mit diesem Babybauch sehr häufig gesehen auf dem roten Teppich. Und jetzt hat sie einen Auftritt auf dem roten Teppich, wo sie einfach keinen Babybauch mehr hatte, sodass wir dann alle geschlossen haben daraus, ah, okay, das Kind ist wahrscheinlich da. Und das ist dann auch bestätigt worden und es geht allen gut, alles ist super, aber mehr wissen wir halt auch nicht. Ja.
Mhm.
Und genau, das ist unser letztes Baby für diese Woche. Und dann sind wir durch.
Viel passiert.
Genau. Wir hören uns dann in einer Woche. Wie gesagt, vergesst nicht, dass wir letzte Woche 2 Folgen hatten und diese Woche und nee, war das letzte Woche 2 Folgen und vorletzte Woche 2 Folgen. Wenn ihr die noch nicht alle gehört habt, dann geht jetzt bitte zurück und hört die. Dann hört bitte Markus und Nils in der E&U-Gesprächfolge über Heated Rivalry. Und dann hört mich im Tropenhaus After Dark in der aktuellen Folge, wo wir zu dritt über Heated Rivalry ebenfalls sprechen. Und erholt euch und schwitzt nicht so dolle und trinkt ganz viel Wasser und ja,
genau.
Lasst es euch gut gehen.
Und benutzt dann Sonnencreme.
Genau, sehr gut. Sehr, sehr. Wir sind pädagogisch so wertvoll heute, es ist unglaublich. Bis nächstes Mal, ciao.
Bis dann, tschüss.